Heute Abend, mein Thema ist, du bist gestorben, bist tot, dich gibt's nicht mehr. Und haltet euch dafür. Darf ich mal fragen, wie viele von euch haben Römer 6 durchgelesen? Das ist doch noch nicht alle, ich muss deshalb nochmals lesen. Schlag ruhig mal Römer 6 auf. Und ich werde das ganze Kapitel lesen, weil mir das so wichtig ist. Römer 6, wir wollen das nachlesen. Ich möchte dich morgen früh einladen. Für morgen früh hier haben wir einen besonderen Gottesdienst, Erntedank. Auch wenn wir nicht im Kalender sind. Es steht nirgendwo geschrieben, die Deutschen haben diesen Erntedanktag da immer zum ersten Sonntag im Oktober gelegt. Die anderen Völker haben Thanksgiving Day, die Amerikaner haben das, also wenn, bevor der erste Schnee kommt, haben sie ihren Erntedank. So hat jedes Volk was anders. Aber wir machen noch etwas. Und da möchte ich euch bitten, schaut in eure alten Kleiderschränke durch. Wir wollen nämlich so hier eine Schale aufrichten und alle alten Deutschmarks und alle holländischen Marks und alle Liren und alle anderen Gelder, die also in der EU jetzt als eingeführt worden sind, wir möchten sie, unsere Schwestern haben sich bereit erklärt, sie gehen zu der Landesbank, um einzutauschen. Dort kann man noch Geld eintauschen. So dieses Geld wird wertlos werden für dich, wenn es irgendwo im Schrank hängt. Geh und guck alle Taschen nach, ist da noch irgendwas drin? Und wir werden hier eine Schale hinlichten und wir werden dieses alte deutsche Geld, was sowieso für dich, du wirst ja nicht zu der Landesbank rennen, es sei denn, du hast einen richtigen Batzen zu Hause, wo du sagst, es lohnt sich, dass ich hingehe. Aber so, bring diese Groschen und so weiter, weil wir das immer wieder im Opfer haben. Das sammelt sich da an und deshalb, wir müssen das Ding irgendwann mal erledigen und machen und möchten es auch machen. So, ich ermutige euch. Und dann am Sonntag, bring dein Kürbis mit oder deine Tomaten oder wenn du nichts anderes hast. Ich habe heute Abend oder heute Nachmittag darüber nachgedacht, was können unsere Geschwister haben? Die haben keinen Garten, aber sie haben Balkonien. Balkonien. Vielleicht hast du ein paar schöne Blümchen auf dem Balkon, schneid sie ab in ein Gläschen und wir stellen hier hin. Weißt du, das ist nicht schlimm, wenn du nichts hast. Und einfach Gott preisen für das Jahr, für alles, was gewesen ist. Wir haben eigentlich außer einen stürmischen Tag eigentlich schöne Tage gehabt hier so in Berlin. Können wir Gott danken, wenn ich so die Wetterkarte anschaue und meine Tochter unten im Süden ist, die haben Hochwasser, die haben Sturm gehabt, die haben alles gehabt. Und bei uns schönes Wetter vom Atlantik her, schönes Wetter aus vom Kontinental hier, von Russland her, so Festlandsklima. Wir haben eigentlich in Berlin ein gutes Klima. Und irgendwo habe ich mal gesagt, ich möchte nie nördlicher leben als Kassel. Aber jetzt lebe ich noch nördlicher als Kassel. Und ich freue mich, das Wetter ist gut. Und ich denke, also ich bin hier gerne in Berlin. Und wir können Gott danken für das Wetter. Noch. Wir können Gott danken. So, das ist ein Stück, dass wir Gott hier einfach danken möchten. Heute Abend, lasst uns Römer 6 aufschlagen. Ich möchte hier bei einem Vers bleiben und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Vielleicht eine kleine Geschichte vorerst, was Nettes zwischendurch. Bei uns in Heilbronn ist es passiert, es gab ein gerichtliches Nachspiel. Da waren Konfirmanden und die wollten ihrem Pfarrer eins auswischen. Was haben sie gemacht? Sie sind zu der Heilbronner Stimme gegangen und haben die Todesanzeige für den Herrn Pfarrer aufgegeben. Als Dank für, also schwarz angezogen, also niemand hat hier was vermutet. Und auf jeden Fall, der Pfarrer, der Konfirmandenlehrer, der liest am nächsten Tag oder ein paar Tage später seine eigene Todesanzeige. Tatsächlich passiert. Denkt er, um Himmels Willen, was ist, ruft er den Bischof an, das kam alles in der Zeitung an, und sagt, Herr Bischof, haben Sie schon meine Anzeige gelesen? Sagt der Bischof, ja, aber sagen Sie mal, von wo aus rufen Sie mich an? Es war sehr viel Spaß, aber die Kinder mussten trotzdem 400 Mark Strafe zahlen. Sie wurden verurteilt. Nur, und haltet euch für tot. Jetzt, ich habe mir vorgestellt, es gab ja in der DDR, man konnte untertauchen aus politischen Gründen und was weiß ich alles. Spione tauchen unter, kriegen eine neue Identität. So, und sie kriegen neue Namen, neue Adresse, werden sogar verheiratet. Wir haben sogar Leute hier in der Gemeinde gehabt als solche. Die kamen als Kommunisten und sind untergetaucht und in der DDR verheiratet, etc. So, ganz neue Identität. Sie hießen dann plötzlich ganz anders, nicht mehr so, wie sie vorher geheißen haben. Ganz neue Frau und Kinder, ganz neue Familie. Eine ganz neue Existenz. So, für tot. Ist doch manchmal gut, vielleicht, wenn man untertauchen kann. So, und heute Abend, ich gebe dir Gelegenheit, unterzutauchen. Und zwar für immer und alle Ewigkeit. Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren, gefunden von Gott. Römer 6, lass uns lesen. So, Heißt es nun, dass wir an der Sünde festhalten sollen, damit wir Gnade noch mächtiger werden? Das ist eine Diskussion, Sünde, Gnade, Gesetz etc. Auf das gehe ich jetzt hier nicht groß ein. Keineswegs, sagt Paulus. Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Also wir sind in der Sünde tot. Heute Abend für alle, die getauft worden sind und sich noch taufen lassen. Manche werden warten und sagen, Pastor, bitte koch das Wasser, mach es brühheiß. Ich will heute noch getauft werden, heute noch. Die Taufe, ich möchte dir die Bedeutung der Taufe herausstellen, was die Taufe wirklich bedeutet. Wir sind der Sünde tot. Wisst ihr denn nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinem Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir jetzt als neue Menschen leben. Und wir leben als neue Menschen. Wir sind neue Menschen. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir auch mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Jeder, der aus dem Wasser rauskam, ist eine neue Kreatur. Wir wissen doch, sagt Paulus weiter, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei von der Sünde. Der hat keine Schulden mehr, den kann nichts mehr ärgern, den bringt nichts mehr auf der Fassung. Wenn der tot ist, ist er tot. Wenn du tot bist, bist du tot. Dann interessiert nicht mehr, wie es weitergeht, wer die Ochsen füttert, wer das Auto putzt und wer das verwaltet und so weiter. Interessiert nicht mehr, ist alles vorbei. Du lebst in einer neuen Welt, in einer neuen Dimension. Ist alles vorbei, das interessiert dich nicht mehr. So sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit Christus leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Selig und heilig, jetzt nehme ich die Offenbarung, ist der, der Teil hat an dieser Auferstehung, an dieser Taufe. Wer da Teil hat, der wird nicht mehr sterben. Über den hat der andere Tod keine Macht. Jakob Böhme, ein Mystiker, hat einmal aus Görlitz gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Langsam. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Du gehst verloren, wenn du nicht vorher gestorben bist. Also du musst vorher sterben. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde und sein Leben, aber lebt er jetzt für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Daher soll die Sünde euren sterblichen Leib nicht mehr beherrschen und seinen Begierden sollt ihr nicht mehr gehorchen. Also du sollst nicht mehr dem Teufel funktionieren, nicht mehr der Sünde funktionieren. Stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Also durch die Taufe bist du vom Tod zum Leben gekommen. Wo bist du hingekommen? Vom Tod zum Leben. Fass es das. Begreif es, wenn du es begreifen kannst. So ist so wichtig. Deshalb, wir sollen unsere Glieder nicht der Sünde mehr zur Verfügung stellen. Die Sünde soll nicht über euch herrschen, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Du stehst nach der Taufe unter der Gnade. Alles, was geschieht, ist Gnade. Heißt es darum, dass wir sündigen dürfen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade? Keineswegs. Also Paulus sagt immer wieder, schon zum zweiten Mal, keineswegs. Wiederholt sich. Ihr wisst doch, wenn ihr euch als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet habt, wem ihr als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet habt, dann seid ihr auch Sklaven dessen, dem ihr gehorchen müsst. Ihr seid entweder Sklaven der Sünde, die zum Tode führt, oder des Gehorsams, der zur Gerechtigkeit führt. Gott aber sei Dank, denn ihr wart Sklaven der Sünde, seid jedoch von Herzen der Lehre gehorsam geworden, an die ihr übergeben wurdet. Ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit und seid zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wegen eurer Schwachheit rede ich in der menschlichen Weise, wie ihr eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, so dass ihr gesetzlos wurdet, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit. Das sind Hände, Füße gemeint, Kopf, Zunge, Augen, Ohren, sogar die Haare und die Zehen. Stellt alles im Dienst der Gerechtigkeit und dass ihr heilig werdet. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr in der Gerechtigkeit gegenüber frei. Welchen Gewinn hattet ihr damals? Es waren Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn sie bringen den Tod. Jetzt Da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr einen Gewinn, der zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir hier begreifen dürfen, dass wir der Sünde sterben durften durch die Taufe. Ich lebe nicht mehr, sondern du lebst jetzt in mir, Herr Jesus. Halleluja. Und was ich lebe, das lebe ich jetzt in Jesus Christus. Herr, hilf, dass ich das meinen Brüdern und Schwestern der Gemeinde heute Abend rüberbringen kann. Was es für ein Geschenk, was es für Gnade ist, Herr, gestorben zu sein. Amen. Der Bischof von Smyrna, Polycarp, hat einmal über diese Stelle gepredigt, oder eine ähnliche Stelle. Er hat wahrscheinlich den Brief des Paulus noch nicht so gekannt. Und predigt über diese Stelle. Und da kommt ein Diakon und sagt, Polycarp, kannst du uns erklären, was es bedeutet, gestorben sein? Und dann hat er den Diakon einfach genommen als Exempel, denn das war eine offene Frage, die Polycarp in der Gemeinde aufgeworfen hat. Ihr seid gestorben. Durch die Taufe seid ihr begraben, habt ein neues Leben. Und jetzt hat die Gemeinde nicht verstanden und hat ein Bild präsentiert der Gemeinde. Und während des Gottesdienstes hat er dann den jungen Bruder genommen und gesagt, so, gehst auf den Friedhof und du weißt, dort liegt, dort haben wir vor kurzem jemand beerdigt, der hat der Gemeinde unheimliche Probleme gemacht, hat Gemeinde geärgert, Gemeinde gestört, Gemeinde auseinandergebracht, Geschwister verwirrt, verunsichert, war ein Ketzer, geh hin an sein Grab und sag alles Schändliche, alles Schimpfliche, was du nur denken kannst und schone ihn nicht, geh hin. Das gibt's nicht. Gibt nicht. Dann geht er zum Friedhof, gehorcht, der Bischof gibt noch einige Zeugen mit dabei, die sollen ihn begleiten, damit auch wirklich die Übermittlung perfekt ist. So, der geht hin und alles Schändliche, was ihm einfiel, wurde zitiert. Kommt er zurück so, hat nichts gesagt. Und du weißt, auf der anderen Seite des Friedhofs liegt unsere Diakonisse, unsere liebe Schwester im Herrn. Die hat so viel Gutes, so viel Wohlgetan. So dem Herrn gedient, so den Herrn verherrlicht. Und jetzt geht ihr auf dieser Seite und am Grab unserer Schwester und sagt alles Löbliche, das euch einfällt und geizt nicht, seid großzügig, preist sie, rühmt sie, hebt sie in den Himmel. Bischof Polycarp. So, gehen sie hin, die wissen nicht, was passiert. Dann kommen sie zurück. So, was hat der Mann, da dieser Ketzer gesagt, als ihr ihn so geschimpft und verflucht und verwünscht habt? Nichts. So, und dann, was hat euch die Schwester gesagt, als ihr sie gelobt habt und sie in den Himmel gehoben? Was hat sie euch gesagt? Nichts. Das ist gestorben sein. Wenn die Menschen dich fluchen oder in den Himmel heben, dass du nicht mehr reagierst, auch deine Gefühle nicht, und nicht noch mit dem Fuß da im Grab noch wackelst oder sagst, hört auf mit diesem Blödsinn. Oder sagt, nein, gebt Gott die Ehre, nicht mir. Haltet euch der Sünde gestorben. Tote, die tun nichts, denen tut nichts mehr leid, die weinen nicht mehr, nicht mehr sie aus der Fassung, nichts mehr beunruhigt sie. Ich möchte nur herausstellen, was ein Toter wirklich ist. Ein Toter, naja, wenn er in der Wärme ist, duftet sehr schön, so süßlicher Geruch, das ist alles. Aber tot sein. Ich darf dir, als wir jetzt nach Norwegen fuhren und da gab es eine Anleitung, wenn in der Wildnis Bären euch begegnen, was man machen muss. Und in dieser Anleitung stand, man muss sich totstellen. Wilde Tiere tun dir nichts, wenn du dich totstellst. Ich dachte, Mensch, das ist doch klasse. Wenn der Teufel zu mir kommt, ich stelle mich tot. Genau das Gleiche. Der tut mir nichts. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Sich totstellen. Egal, was jetzt passiert, sich totstellen. Wilde Tiere tun das nicht. Und ich habe das nicht geglaubt, als ich es erzählt habe. Ich habe sogar einen Jäger gefragt, habe ich gesagt, den ich kenne, Bruder Rutz. Und habe ich gesagt, hör mal, ist das wahr, wenn wildes Tier einen anfällt oder gefährlich wird, oder ein Bär anfällt und er hat einen Bär erlegt, das hängt ganz groß, dieses Bärenfell hängt ganz groß da in seinem Wohnzimmer. Hat er gesagt, weißt du, dass die einzige Möglichkeit, wenn ein Tier wütend wird und dich jagt, du musst dich nur totstellen und nicht mehr atmen, ganz still liegen. Lieg mal still. Verstehst du? Ja, weißt du, der weiß es gar nicht, dass du nicht tot bist.
Ja, da könnte dich ja fressen. Aber wie gesagt, sich totstellen. Und genau das ist, was Jesus, was die Bibel, was der Heilige Geist hier uns hier im Römerbrief lehrt. Und haltet euch dafür, stellt euch tot, dass ihr tot seid. Dann hat der Tod, die Sünde, die Hölle und alles, was es ist, keine Macht mehr über unserem Leben. Sich totstellen. Getaufte, die sind Glieder am Leib Jesu Christi, die gehören nicht mehr dieser Welt. Die sind ausgebürgert in dieser Welt und eingebürgert in die Welt Gottes. Die gehören nicht mehr. Du hast zwar noch einen deutschen Ausweis oder was weiß ich, welche Nationalität, aber du bist Bürger einer anderen Welt. Getaufte leben unter ganz anderen Kriterien. Nicht mehr unter dem Gesetz, sagt uns die Bibel, sondern unter der Gnade. Wer gestorben ist, lebt im Jenseits. Den interessiert diese Welt nicht mehr. Der hat die Grenze überschritten. Ihn interessieren jetzt andere Dinge. Gott, Himmel und so weiter. Und ich habe von Leuten, die tot waren oder im Jenseits waren oder im Koma waren, also mich hat sehr stark das Leben nach dem Tod interessiert. Und habe mich mit Leuten beschäftigt, die also solche außerkörperlichen Erfahrungen hatten. Und viele, die Jesus gesehen haben, die haben gesagt, es ist so traurig, dass ich wieder zurück musste. Aber Gott wollte, dass ich zurück musste und ich habe noch einen Dienst an meine lieben Angehörigen. Aber eigentlich wäre ich viel lieber dort geblieben. Viel lieber dort geblieben. Der Tod ist frei von allen Zwängen, von allen Begrenzungen. Wer gestorben ist, der ist gestorben. Der ist hier für diese Welt gestorben. Jetzt, du hast dich bekehrt. Jetzt überleg einmal, jetzt übertragen wir das auf unsere Bekehrung. Du existierst für diese Welt nicht mehr. Du bist wie die Schnuppe, Luft. Du bist gar nichts. Und du wunderst dich einmal, manchmal, warum nehmen die mich nicht ernst? Ja, wenn du ein richtiger Christ bist, werden die dich nicht ernst nehmen. Die werden dich, die sagen, du bist da von einer anderen Welt. Christen, die sind Außerirdische. Ja, das sind sie. Die sind nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern ihr Leben ist im Himmel. Warum? Sie haben die Grenze überschritten. Durch die Taufe hast du eine Grenzüberschreitung gemacht. Und zwar, ihr wart tot, sagt die Bibel, und ihr lebt jetzt. Ihr lebt jetzt ein neues Leben. Die Taufe ist ein Einschnitt, ein Politikum, ein Skandal ist das. Deshalb bekämpft der Teufel. Lass dich ja nicht um Himmels Willen taufen. Was denkt die Großmutter? Was denkt der Schwiegervater? Was denkt die Verwandtschaft? Was denken alle Lieben? Und so weiter. Über solche hat der andere Tod keine Macht mehr. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt. Und das ist die Taufe. Der Tote, der fühlt keinen Schmerz mehr, dann heißt es, er hat ausgekämpft. Er hat ausgekämpft. Der Tote, der wirklich mit Christus begraben, mit Christus gestorben ist, der hat aufgehört zu kämpfen. Auch alle seelischen Kämpfe und alle geistliche Kriegsführung, da hört alles auf, denn der weiß, die Sache ist für mich entschieden. Es gibt kein Zurück mehr. Das Werk ist getan, es ist vollbracht. Durch die Handlung der Taufe ist das Werk der Erlösung vollbracht. Du musst jetzt nur noch in der Erlösung leben. Dich interessieren auch die anderen nicht. Ihr habt diese Geschichte von dem verlorenen Sohn, der kommt nach Hause. Und was sagt der Vater? Dieser mein Sohn, obwohl es der gleiche Kerl war. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und für den wird ein Fest gemacht. Die anderen haben ihn gar nicht verstanden. Sein eigener Bruder hat ihn nicht mehr verstanden. Du musst dich nicht wundern, wenn du vom Tod zum Leben hindurchdringst, dass deine Brüder dich nicht mehr verstehen, deine Schwestern dich nicht mehr verstehen, deine Familienangehörige dich nicht mehr verstehen. Das ist ganz normal. Denn du lebst jetzt in einer anderen Welt. Du lebst jetzt in einer anderen Dimension. Mein Bruder war tot. Da sagt der ältere Bruder, das war ein Lump, der hat alles verhurt und verlebt und vertan und verplempert. Aber der Vater sagt, er war tot und er ist jetzt heimgekehrt, wieder gefunden. Paulus sagt im Römer Kapitel 14, Vers 8, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, mit der Taufe und nach der Taufe, egal was jetzt ist, ob du lebst oder stirbst, du gehörst dem Herrn. Mit Jesus sind wir jetzt schon zu Lebzeiten Heilige. Ist das nicht herrlich? Wir haben alle, die getauft sind, die Jesus Christus angezogen haben, die sind Heilige. Keinen Nimbus da und Heiligenschein, nicht nötig. Braucht man nicht. Aber wir sind Heilige. Alle, die auf Jesus getauft sind, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, und hör mal gut zu, wird leben, obgleich er stürbe. Der Tod ist für den, der mit Jesus lebt, hat keine Bedeutung. Ist belanglos. Ist nur ein Übergang. Gordon ten Boom hat einmal gesagt, der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder heimkommen. Der, der Knecht, der Diener, der die Tür einfach öffnet und wieder zumacht. Ist also, man muss sich vor dem Tod nicht mehr fürchten. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist diese Botschaft. Über den hat der andere Tod keine Macht. Die Taufe ist der Ort, die Ägypter sagen über das Grab. Das Grab ist der Ort, wo man aufersteht. Für mich persönlich, ich deute das um und nehme mir die Freiheit und ich sage, die Taufe ist der Ort, wo man aufersteht. Der Ort, wo man aufersteht. Das ist mein Grab. Das ist mein Friedhof. Der Ort, wo man aufersteht. Wo das neue Leben zu pulsieren beginnt. Wir sind schon gestorben, sagt Paulus. Und das heißt, wenn ich gestorben bin, weißt du, wo ich dann bin? Im Jenseits. Ich warte nicht auf die Entrückung. Das lasse ich die anderen, die so gerne fliegen wollen. Ich bin schon genug geflogen. Nein, ich verstehe schon Spaß. Auch im Geistlichen. Weißt du, wir sind versetzt mit Jesus Christus an himmlischen Örtern. Da muss ich nicht warten auf die Stunde der Entrückung. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Jesus oder Paulus sagt, wenn der Ton der Posaune erschallt, wir werden denen nicht zuvorkommen, wir werden alle verwandelt, wir werden alle überkleidet werden. Das heißt also, das Wunder der Entrückung, das Wunder der Erlösung, das Wunder der Befreiung, das Wunder der Auferstehung findet und das Wunder des gekreuzigt werden und des Auferstehen findet zu Lebzeiten statt. Ob wir das glauben wollen oder nicht, wir werden verwandelt von Tag zu Tag. Die Bibel sagt, wir werden von Tag zu Tag erneuert, wir werden überkleidet. Weißt du, der Antichrist wird eines Tages kommen und wir werden noch viel mehr beten müssen wie heute. Und wir werden so im Herrn sein und so jubilieren. Ich sage euch eines, die Entrückung, was die Entrückung wirklich sein wird, die Gläubigen, es werden nicht viele sein. Nicht viele, nicht alle, die Herr, Herr sagen werden, in das Reich Gottes eingehen. Nicht alle, vergisst es alles. Aber die wahren Gläubigen, die Jesus lieben, die werden so Gott loben und so preisen, bis sie sich in Luft auflösen. Dieser Verwandlungsprozess, der wird so weit gehen, sondern der Antichrist wird suchen, weil sie das Zeichen des Antichristen nicht angenommen haben. Und da wird man weder kaufen noch verkaufen können, steht es in der Bibel so. Also die sich ganz absolut auf den Herrn verlassen, die vielleicht Brennessel als Spinat und Salat machen nachher oder was anderes, andere Kost sehen. Vielleicht in die Wüste gehen, in die Wildnis gehen, in die Berge gehen, zum Nordpol gehen oder in die Eiswüste auswandern. Kann alles sein. Aber die werden sich nicht unterkriegen lassen und die werden verwandelt und der Herr wird sie durchbringen und sie werden nicht mehr wiedergefunden werden. Wie Henoch. Aber dieser Verwandlungsprozess beginnt jetzt, meine Lieben, deshalb ist die Taufe ist so ein gravierender Einschnitt von einst und jetzt. Ich war tot und jetzt lebe ich in Jesus Christus ein neues Leben. Und das geht, und du musst, bevor du dich taufst, musst du die Konsequenzen überdenken. Den Preis überschlagen. Schaffe ich es oder schaffe ich nicht? Ich sage dir eins, du schaffst es nicht. Aber die Gnade Gottes schafft es. Halleluja. Gott macht uns fähig. Gott macht uns stark. Gott hilft uns. Der Heilige Geist wird uns helfen. Er wird euch sagen, was ihr sagen sollt. Er wird euch sagen, was ihr essen sollt. Er wird euch sagen, haut ab. Oder verkriecht euch, oder steigt aufs Dach, oder geht ins Tal runter. Er wird euch genau anleiten. So, ich habe keine Sorgen. Wichtig ist, dass meine Verbindung zu Gott stimmt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ob wir leben oder sterben. Halleluja. Diese Erfahrung musst du machen, Römer 14, Vers 8. Diese Erkenntnis musst du haben. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Egal, ob ich lebe oder sterbe, gesund bin oder krank bin, ich gehöre dem Herrn. Ob ich arm bin oder reich bin, ich gehöre dem Herrn. Ob ich groß bin oder klein bin, ich gehöre dem Herrn. Römer 6, Vers 9, der Tod kann nicht mehr über uns herrschen. Kannst du da Amen sagen? Der Würgeengel muss an uns vorbeigehen, wie im alten Ägypten einmal, weil über unserem Leben das Blut des Lammes steht. Der Tod kann über uns nicht mehr herrschen. In 2. Timotheus 1, Vers 10, Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und wenn du durch die Taufe in Jesus Christus hineingetauft bist, der Tod hat keine Macht an dir. Die Tyrannen, die Diktatoren haben Angst vor Menschen, die keine Angst vor dem Tod haben. Das ist Tatsache. Puh. Die können schießen, bollern und machen, was sie wollen. Bewegt uns nicht viel. Durch Jesus haben wir einen neuen, einen anderen Lebensstil, eine ganz andere Lebenserwartung. Für uns ist der Tod kein Thema mehr. Und eigentlich, und deshalb, weißt du, ich halte so viel Beerdigung für Leute, die nicht in der Kirche sind. Das mache ich. Weißt du, das musst du machen. Aber ich habe manchmal suche ich Texte. Ich habe gesagt, mein Gott, warum steht es in der Bibel? Warum haben wir keine einzige Beerdigung in der Bibel? Haben wir keine. Nur die Beerdigung Jesu und es war auch nichts. Da haben sie Spezereien groß eingekauft, was weiß ich da, bei Metro gewesen und Salben geholt, Spezereien. Aber wenn du das liest, also ein ganzes Vermögen haben sie. Da gehen sie zum Friedhof und er ist nicht hier. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Leute, wir sollten aufhören, einen Totenkult zu betreiben. Wenn unsere Lieben in Christus sind, sie sind nicht hier. Sie sind oben. Als ich in Russland war, ich war ergriffen. Wo ist dein Mann? Bei Jesus. Wo ist dein Mann? Bei Jesus. Die ganzen Männer waren bei Jesus. Nur noch die Frauen waren hier. Nein, so war es in Russland. Weil sie früher gestorben sind. Und alle, die gestorben sind, weißt du, die Christen haben nicht, er ist gestorben oder er liegt auf dem Friedhof. Er ist bei Jesus. Wo sind unsere Lieben im Herrn? Bei Jesus. Der Tod verfügt nicht mehr über unsere Leiber. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und wenn wir dem Herrn gehören, verfügt weder Krankheit noch Sünde noch Armut noch sonst irgendwas über unser Körper. Wir sind des Herrn. Jesus hat dem Tod den Stachel gezogen, 1. Korinther 15, 55. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, macht nicht erst, wenn wir gestorben sind oder beerdigt sind, sondern wenn ich das lese, ist jetzt, heute und hier. Derselbe Geist wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Der Heilige Geist macht dich lebendiger, lebendiger, lebendiger. Derselbe Geist. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe gesagt, Gott vergib mir, wenn ich so denke. Alle wahren Gläubigen sind wandelnde Leichen. Das ist die Wahrheit. Alle, die in Jesus Christus getauft sind, von Gott aus gesehen, von der Welt aus gesehen, die sind nicht mehr Bürger dieser Welt, sind für die Welt wandelnde Leichen. Und wenn ich die Bibel aufmerksam lese, stimmt so. Wir werden geachtet wie Schlachtschafe, die zum Tode geführt werden. Unser Leben für die Welt bedeutet nichts. Wie viele Christen sind im Osten gestorben, verfolgt worden? Wie viele Millionen? Voltaire. Die katholische Kirche konnte Voltaire nicht ausstehen, aus einigen Gründen, nicht wegen seiner Philosophie, vielmehr, weil er gegen die katholische Kirche Prozesse geführt hat und bewiesen hat, dass im Namen Gottes die katholische Kirche über 150 Millionen Menschen hingemetzelt hat. Die Hexen und so, die Ketzer und alles so, 150 Millionen. Und er hat einen Prozess geführt und eine Hugenottenfamilie rehabilitiert. Das war so das Problem. Sektierer, Ketzer, Humanist, Freidenker und so weiter, kriegt keinen anständigen Tod. Und dann hat man ihn so abgestempelt. Aber der hat bewiesen, sogar, dass Christen verfolgt haben im Namen Gottes. Hexen. Und wahrscheinlich waren das Charismatiker, diese Frauen, die eine prophetische Gabe hatten. Das waren nicht alles nur Spiritisten und Okkultisten. Und die katholische Kirche sollte Buße tun über die ganzen Hexenprozesse, die ganze Inquisition und alles, was gewesen ist in der Geschichte. Bis heute, da hörst du kaum noch was. Und sie werden euch in den Judenschulen führen und sie werden euch dorthin führen und dorthin führen und sie werden in Synagogen führen. Wandelnde Leichen, geachtet wie Schlachtschafe, zersägt, lies Hebräer 11, zweiten Teil, zerhackt. In der Wüste dahin vegetiert. Sterbende waren das. Und Paulus sagt, wir werden wie Sterbende geachtet. Und siehe, wir machen viele reich. Wie Arme, die viele reich machen. Das ist also diese Schizophrene an den Christen. Das Verrückte. Wenn wir richtig zu Gott stehen, kann uns weder das Böse, der Teufel, noch Dämonen, noch der Tod etwas anhaben. Leute, das ist es. Wenn du tot für die Welt bist, kann dir niemand mehr was anhaben. Wir haben unsere Todeserfahrung bereits gemacht. Wir haben das alles hinter uns. Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Damit, und es ist von Jesus hier die Rede, dass er, weil er gestorben ist, durch seinen Tod ist dem Tod die Macht genommen. Ich werde noch gute Gedanken euch bringen. Ich werde euch Gebete geben. Jemand kam zu mir und sagte, Bruder Matthäus, kannst du mir ein paar Gebete aufschreiben, die ich beten sollte? Ihr werdet noch gute Gebete bekommen, die euch umwerfen. möchte euch auf die Beine helfen. Aber ich möchte zuerst einmal über den Hintergrund, warum wir so beten, warum wir so glauben, warum wir so proklamieren, warum wir so bekennen, was wir bekennen, damit wir wissen, wir hängen nicht irgendwo in der Luft. Wir haben festen Boden unter unseren Füßen. Halleluja. Durch Jesus Christus haben wir einen festen Boden. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Hebräer 2, Vers 14. Da heißt es, damit er, also Jesus, durch den Tod den zunichte machte, der die Macht über den Tod hat. Das heißt der Teufel. Gott hat durch Jesus Christus, oder Jesus hat den Teufel die Macht genommen, den Tod, eigentlich nicht den Tod besiegt, sondern den Teufel besiegt, der die Macht über den Tod hat, besiegt. In Jesu Tod ist Satans Macht ein für alle Mal gebrochen. Halleluja. Der Tod hat keine Macht mehr. Christi Tod machte alle anderen Tode zunichte. Und wer jetzt in seinen Tod hineingetauft wird, der lebt das gleiche Leben, das Jesus auch gelebt hat. Du bist der Sünde gestorben. Ist das nicht herrlich? Durch Jesus Christus, nicht durch dich. Ist das nicht dein Werk? Sein Werk. Sein Erlösungswerk. Für den Teufel, und jetzt hör mir gut zu, alle, die irgendwo Zweifel haben, Anfechtung haben, Versuchung haben. Der Teufel kann dich nur versuchen. Der kann nichts dir anhaben. Das ist das Einzige, was der Teufel kann. Dich versuchen, dich kitzeln. Das kann er. Probieren wir mal. Jesus wurde versucht. Der Teufel konnte an Jesus nichts anhaben. Der Teufel kann an den Erlösten, den getauften Kind Gottes, nichts anhaben. So war ich Johannes Matthäus heiße. Er kann uns versuchen. Und der Teufel versucht uns. Er versucht uns, die Gotteskindschaft in Frage zu stellen. Bist du Gottes Sohn? Bist du Gottes Kind? Du bist der Sünde gestorben. Und der Teufel kann dir nichts anhaben mehr. So, das ist die große Wahrheit, die ich hier verkündige. Du bist der Sünde gestorben. Du existierst für ihn nicht mehr. Was es auch immer heißen mag. Du kannst also ganz frei weg jetzt, wenn du heute Abend dich bekehrst und dich taufen lässt, du kannst von vorne mit Null anfangen, als wenn du dich noch nie gegeben hätte. Du beginnst heute Abend eine ganz neue Existenz. Du gibst dich der Sünde nicht mehr her. Du bist für die Sünde sogar unbrauchbar. Die Sünde, der Teufel, die Welt kann mit dir nichts mehr anfangen. Wenn du ein richtiger Christ bist und deine Taufe richtig begriffen hast, verstanden hast, begraben sein mit Jesus Christus und auferstanden sein mit ihm, bist du für die Sünde, für den Teufel, für die Welt, für das Böse, für das Negative nicht mehr brauchbar. Du funktionierst nicht mehr für sie. Du lebst jetzt für Gott ein neues Leben, ein anderes Leben. Du bist für den Teufel und für die Sünde untergetaucht. Durch die Taufe. Du bist untergetaucht. Ja, das ist das Bild, das ich vielleicht verwende. So wie ein U-Boot in die Tiefe gegangen. Der Feind kann dich nicht mehr angreifen und nicht mehr sehen, weil du in den Untergrund gegangen bist. In den Untergrund gegangen bist. Du lebst jetzt unter Wasser. Du lebst jetzt in einem anderen Reich. Im Reich Jesu Christi, im Verborgenen, im Untergrund. Und deshalb spielt sich alles, sehr vieles spielt, auch wenn du betest. Du betest nicht mehr öffentlich, hast nicht mehr nötig, öffentlich zu beten. Du gehst in deine Kammer, schließt die Tür zu und der, der es im Verborgenen sieht, vergilt es öffentlich. Vers 14, Römer 6, was ich gelesen habe. Die Sünde kann nicht mehr über dich herrschen. Du stehst unter einem anderen Gesetz. Ich weiß noch, wie heute, ich war nur ein kleiner Bursche. Aber wir haben immer, solange ich in Russland lebte, in der Sowjetunion lebte, Litauen gehörte zur Sowjetunion damals, wir mussten immer Glatze tragen. Pff, schrecklich, schrecklich. Und ich habe so schöne Haare gehabt, immer wenn Sommerferien waren, wuchsen die Haare. Und dann kam die Schulzeit und ich kam in die Schule und habe wieder schon lange Haare gehabt. Was passiert? Die Lehrerin hat eine Schere gehabt, das war die erste Amtshandlung in der Schule bei uns. Hat sie, wenn wir nicht freiwillig gegangen sind, ein Kreuz reingeschnitten, sondern man musste zum Friseur gehen. Und ich werde wie heute, also nicht vergessen, wir haben im Oktober, so sind wir ausgereist, aber ich musste noch zur Schule im September. Als die Schule begann, musste ich zur Schule und ich habe mich schon gefreut, ich kriege jetzt lange Haare. Mich auf meine langen Haare gefreut. Und ja, freut mich und jetzt komme ich in die Schule und kommt die Lehrerin mit der Schere und will mir ein Kreuz reinschneiden. Sagt, sie können das nicht mehr, wir wandern aus, wir sind nicht mehr Sowjetbürger. Meine Eltern haben die Staatsangehörigkeit abgegeben, wir sind nicht mehr Sowjetbürger. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist bei Ihnen ein anderer Fall. Bei ihm ist eine andere Sache. So, und ich durfte, solange ich noch die paar Wochen noch dort in der Sowjetunion zur Schule ging, durfte ich meine Haare wachsen. Die anderen liefen alle mit Glatzkopf herum und ich hatte meine Haare und die wuchsen. Ich habe mich an meine Haare erfreut. Aber sie haben sich nicht getraut anzurühren, weil ich nicht mehr Bürger der Sowjetunion war. Durch meine Eltern ausgewandert. Wir waren dann auch, obwohl wir noch drin lebten. Und genauso verhält sich, du bist Bürger einer anderen Welt in einem fremden Land, im Ausland, heute Abend. So Christus. Du bist der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Weißt du, wenn ein Haus abgebrannt ist, dann wird es kein neues Feuer mehr geben. Die Asche brennt nicht. So, die Asche brennt nicht. Wenn du gestorben bist, du bist gestorben. So, und du lebst jetzt ein ganz neues Leben. Die Sünde kann nicht mehr über dich herrschen. Du bist in dieser Welt jetzt ausgebürgert und eingebürgert in das Reich Gottes. Halleluja. Darf ich mal fragen, wie viele Ausländer haben wir hier heute Abend unter uns? Ihr wisst ja, was das ist. So, ihr habt, könnt alles genießen, aber wehe, wenn was passiert. Ihr steht unter dem Schutz, USA oder was für Nationalität auch immer sein mag, ihr steht unter einem Schutz. Und wenn irgendwas mit euch passiert, euer Land wird für euch einstehen. Eure Regierung wird sich für euch einsetzen. Ich habe in Moskau und in Russland mal einen Problemfall gehabt, bin zu meiner Botschaft gegangen und meine Botschaft hat sich für mich eingesetzt und für mich gehandelt. So, die Botschaft, die Gemeinde wird sich für dich einsetzen, das Reich Gottes wird sich für dich einsetzen. Du lebst in einem anderen Gesetz. Vorher warst du Sklave, ein Gefangener, ein Knecht, jetzt bist du ein Freier. Du musst vorstellen, ein ganz neues Gesetz. Vorher warst du schwach und sündig und elend, jetzt bist du stark und darfst dich stark fühlen. Und jetzt komme ich zu meiner Stelle so langsam, dass du eine ganz neue Identität bekommst. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Weißt du, ich habe Pastor in Heilbronn und wenn du Pastor bist, dann erlebst du die tollsten Dinge. Weißt du, ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben. Ich habe zwar alles mit meinem Computer drin, so unter Allgemeines. So, und da habe ich mal drin, da schreibe ich alles Flüssige. Da kommt doch jemand auf mich zu und sagt, ich bin mit dem Aschenputtel verwandt. Versteht? Ja, und er hat es so behauptet, und als er merkte, ich glaube nicht, da hat mich sogar Papiere rausgeholt, da, er wäre mit der Person, wo der Aschenputtel herkommt, wäre er verwandt. Naja, viele Menschen glauben, sie sind Aschenputtel. Und sie sind das. Das, was du glaubst, für was du dich hältst, das bist du. Das, was du akzeptierst, das, was du über dich herrschen lässt, das bist du. Römer 6, Vers 8. Wir sind getauft, wir sind mit Christus gestorben und jetzt haben wir durch Jesus Christus und mit Jesus Christus eine ganz neue Identität. Du lebst jetzt für Gott, mit Gott, für Gott. Durch die Taufe ist ein alter Mensch mitgekreuzigt und ein neuer ist jetzt da. Und jetzt pass auf, Kolosser Kapitel 3, Vers 9 bis 10 kann ich nicht lesen, aber das macht ihr zu Hause. Ich sage es nur, Kolosser 3, dort heißt es, belügt euch nicht. Redet kein Falschzeugnis, ist ein Wort Gottes, Gebot sogar, kein Falschzeugnis. Immer die Wahrheit sagen. Und wir Christen müssen immer die Wahrheit sagen, auch in der Kirche, auch im Glauben, auch in unserem Bekenntnis. Und die Wahrheit ist, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus begraben. Ich bin mit Christus auferstanden. Und ich lebe mit Christus ein neues Leben. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Wahrheit. Egal, was es anders ist. Und die Bibel sagt, belügt euch nicht. Belügt euch nicht. Wenn du nach deiner Taufe noch sagst, ich bin ein Sünder, ein elender Sünder, ein furchtbarer, schrecklicher Sünder, dann lügst du. Denn du bist durch Jesus Christus eine neue Kreatur. Auch wenn das noch nicht so offenbar und nicht so sichtbar groß ist und dass man dir nicht abriecht und nicht absieht. Spielt keine Rolle. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz, so wie ich im Ausland dort ein neuer Bürger war. Bürger der Deutschen Bundesrepublik damals. So bist du ein Bürger Gottes, mittendrin in der Hölle, wenn es sein muss. Spielt keine Rolle. Belügt euch nicht. Wir werden errettet, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund von dem, was Christus bereits getan hat. Durch die Taufe hast du eine neue Identität, eine neue Berechtigung, dich Kind Gottes zu nennen. Du hast ein Recht und du handelst Unrecht, wenn du das nicht tust. Du lebst nicht mehr. Aber jetzt lebt Jesus, der Heilige Geist. Das ist dein Leben, ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott interessiert sich nach deiner Taufe nicht mehr, was du vorher gewesen bist. Wie oft du die Ehe gebrochen hast, wie oft du gelogen hast, wie oft du gestohlen hast, wie oft du irgendwelche andere Schandtaten begangen hast. Ihn interessiert es nicht. Nach der Taufe bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist vorbei. Ein neues ist im Werden. Und dann Römer Kapitel 8, Vers 1. Es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Wenn du in Jesus bist und das Leben in Jesus lebst, dann ist in dir nichts mehr Verdammliches. Durch die Taufe hast du Gottes Angebot angenommen und durch die Taufe hat Gott dich angenommen. So, du bist akzeptiert. Du hast jetzt einen neuen Ausweis. Kannst du zeigen? Ich gehöre dem Herrn. Du bist eine neue Schöpfung. Und so wie die Leute in der DDR irgendwo in einem Hochhaus gewohnt haben, neue Wohnung bekommen haben, neue Pässe bekommen haben, und Spione machen das auch, kriegen auch neue Identität. Deshalb verfolgen sie die Kinder Gottes, die glauben, du wärst ein Spion. Ja, eine neue Identität. Und jetzt dieser Stelle, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben bist, dass du untergetaucht bist, dass du nicht mehr existierst, dass es dich nicht mehr gibt. Dieses Dafürhalten, weißt du, was es Dafürhalten bedeutet? Vom Wörterbuch her, nur von der deutschen Sprache, lass dieses Wort, und haltet euch dafür, lass dieses Wort nun mal auf deine Zunge zergehen, was das wirklich bedeutet, und haltet euch dafür. Nimm es an, heißt es, akzeptiert das Angebot Gottes, gib es zu, lass es, erlaub es, heißt es gut, so ist es. Und so soll es bleiben. Oder eigentlich, haltet euch dafür, sag Amen wenigstens dann da drauf. Das heißt, so sei es. Stimmt dem zu. Sei davon überzeugt, dass es so ist. Ich bin gestorben. Mich gibt's nicht mehr. Und jetzt nimmst, wenn du es nicht glaubst, kauf dir einen Grabstein und schreib dir, leg es zu Hause im Wohnzimmer einen Grabstein und schreib Johannes Madures von dann bis dann. Ja? Es gibt dann ganz tolle Grabsteine. In Lindau oben, geh ab und zu mal auf dem Friedhof, schau mal vorbei, dann da lernst du die Kultur sehr stark. Dort in Lindau im Allgäu, da ist auf einer Anhöhe ein schwarzer Stein, da liegt, da zwar ganz klein steht der Name, aber ganz groß, Halleluja! Das muss ein Pfingstler gewesen sein, der dort liegt. Halleluja! So ein Grabstein. Also vielleicht hilft es dir, dass du zu Hause einen Grabstein dir kaufst, statt eine Kerze. Und dann schreibst, Halleluja! Einst und jetzt und dann Ewigkeit, Punkt, Punkt, Punkt. Geboren, nimm das Datum deiner Wiedergeburt, deiner Taufe, deiner Bekehrung. Und das ist dieser Stichtag, ab heute lebst du ewiges Leben. Der alte Mensch, was vorher war, den gibt es nicht mehr. Das löst so viele seelsorgerliche Probleme. Rutsch mir einen Puckel runter, seid mir gestohlen. Es beschäftigt mich nicht mehr, interessiert mich nicht mehr. Könnt erzählen, was ihr wollt. Ich glaubt mir, er irrt euch. Ist jemand anders? Ich bin's nicht. Der war's. Der alte Johannes Maturis, den damals noch gegeben hat, den gibt es nicht mehr, der ist ausgewandert. Als wir dann in Litauen waren und ich meiner Familie zeigte das Haus, wo wir mal gewohnt haben, und dann wir vorfuhren mit dem Mercedes, da haben Schrecken gekriegt, da haben gedacht, jetzt kommen die Westler, die wollen das Haus und alles wegnehmen denen. Wollten nicht. Dann haben wir ganz langsam vorgefragt und dann haben die gesagt, die haben in den Westen gemacht. Die haben in den Westen gemacht. Also, die haben sich in den Westen fortgedrückt. Die sind in den Westen gemacht. Wo hast du dich hingemacht? Wo bist du verschwunden? Wo bist du untergetaucht? In den Westen. Dafür halten. Paulus sagt, es ist interessant jetzt. Und jetzt kommt es jetzt noch weiter. Wir kennen Jesus Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Ja, ganz wichtige Stelle. Weißt du, er hat vielleicht Jesus gekannt nach dem Fleisch, aber er sagt, dieser Jesus interessiert mich nicht mehr. Der neue, auferstandene Jesus, der ist mir interessant. Der geistliche Jesus, der auferweckte Jesus. Wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Obwohl ich überzeugt bin, er hat ihn gekannt, trotzdem. Denn er war Zeitgenosse von Jesus, Nikodemus, Gamaliel, etc. So, wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Weißt du, für ihn war der geistliche Jesus jetzt wichtig, nicht der fleischliche Jesus, Jungfrau von der Geburt, von der Jungfrau und so weiter, Josef und Maria und Juden und Israel und Tempel, und das hat ihn alles nicht mehr interessiert. Der Jesus nach dem Geist, den Gott erhöht hat, dem ihr einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, dieser auferstandene, erhöhte Jesus, der hat ihn interessiert, für den brannte er, für den ereiferte er sich. Und jetzt gilt's für dich und mich. Ich kenne nicht mehr Johannes Matthäus nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Es gibt einen Johannes Matthäus nach dem Fleisch, das war der vor der Taufe. Und der neue Johannes Matthäus, der jetzt in Jesus hineingetauft ist, wir sind Glieder von Jesus, wir sind ein Stück von Jesus, wir sind ein Teil von Jesus, du und ich, wenn wir wirklich Jesus angenommen haben, wir sind ein Stück von Jesus. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein, so ich bin ein Stück von Jesus. So, wir kennen Jesus jetzt und Johannes Matthäus und die anderen alle gar nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Und weißt du, wir Leute, wir Deutsche und wir Menschen, wir haben das noch nicht gelernt, Jesus nach dem Fleisch zu kennen. Weißt du, was du noch getan hast? Weißt du, wo du herkommst? Weißt du, was du warst? Du warst vielleicht eine Prostituierte, ein Mörder, ein Dieb, ein Räuber, ein Kinderschänder oder was du auch immer warst. egal was du gewesen bist, wir kennen die Menschen nicht mehr nach dem Fleisch, was sie früher waren, sondern das, was sie jetzt in Jesus Christus sind. Halleluja. Das ist der Schlüssel. Und deshalb, so viele Gemeinden haben große Probleme, die kennen die Menschen nach dem Fleisch noch. Jungfrau Maria geboren. Vergiss das alles. Alles vorbei. Paulus hat sich nicht um die Jungfrau gekümmert. Ihm war jetzt der neue Jesus, der auferstandene Jesus, der lebendige Jesus, der existierende Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit, der am Thron Gottes sitzt, zu Rechten der Majestät. Dieser Jesus interessiert ihn. Und wenn wir anfangen, Jesus nach dem Geist zu suchen, den Bruder und Schwester nach dem Geist, was ist der im Reich Gottes? Und ich sagte, du wirst dich erschrecken, wenn du anfängst, nach dem Geist die Menschen zu sehen. Plötzlich steht der eine, der dir guten Tag sagen wird im Himmel. Das ist der Schächer, der als erstes gleich nach Jesus noch am gleichen Tag ins Paradies eingetreten ist. Du wirst mit mir im Paradies sein. Und der Schächer steht dort und jubiliert. Du wirst erstaunt sein, wie du im Himmel alles antriffst. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Weißt du, das ist so wichtig. Jesus nach dem Fleisch, diesen auferweckten Jesus, diesen neuen Jesus, diesen geistlichen Jesus, diesen geistlichen Menschen, den kennt der Teufel nicht, mit dem kann er nichts anfangen. Ich sage euch ein Geheimnis, mein Herz jubiliert, wenn ich so über diese Themen nachdenke. Der Teufel kann mit dem neuen Menschen nichts mehr anfangen. Mit der Gemeinde kann er nichts mehr anfangen. Die Propheten des Alten Testamentes konnten mit der Gemeinde nichts anfangen. Das war ein Geheimnis Gottes, letzte Teile vom Römerbrief. Ein Geheimnis. Paulus hat dieses Geheimnis offenbart über die Gemeinde. Und wer zu Jesus gehört, gehört einer geheimnisvollen Welt an. Einer geheimnisvollen Welt gehört er an. Ein Mysterium. Der Leib Jesu Christi ist ein Geheimnis. So, der Teufel weiß nichts davon, aber Gott hat ihn angenommen, Gott hat ihn erhöht, diesen Leib Jesu, und einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und alle, die durch die Taufe getauft sind, die sind auch ein Teil der Gemeinde des Reiches Gottes. Und Wissen ist Macht. Du und ich, wir wissen, wo wir hingehören. Meine Heimat ist dort in der Höhe, bei Jesus, in Jesus. Wer bist du? Was glaubst du, dass du bist? Weißt du, von Gott aus, wir sind nicht Würmer. Oder die Israeliten dachten, als sie in Hebron waren, auch als wir die Riesen gesehen haben, wir kamen uns wie Heuschrecken vor. Manche Leute sehen sich als Heuschrecke oder als Würmlein Jakob. Wer bist du wirklich? Darf ich dir sagen, wer du wirklich bist? Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und haltet euch dafür. Ich bin König. Ich bin Priester. Und haltet euch dafür. Gott hat uns, und wir sollen die Tugenden Gottes verkündigen. Wer und was bist du? Also viele Menschen schauen immer auf das Fleisch. Der sieht nicht nach König aus. Oder nach Königin. Der hat zu viele Runzeln, zu wenig Make-up, zu wenig Haare, zu viel Haare, was auch immer ist. Zu groß, zu klein, also für Königin. Wir sind Könige, Halleluja! Und wir sind Priester. Und wir sollen uns dafür halten, jeder, der aus dem Wasser rauskam, ist versetzt in neue Dimensionen. Versetzt an himmlische Orte, aber die Bibel spricht so viel davon, die meisten kapieren bloß nicht. Beschäftigen sich damit, das sind böhmische, Böhmenland kann man besuchen jetzt, chinesische Dörfer. Chinesische Dörfer, ein bisschen weiter weg. Zu weit weg. Zu weit weg. Zu weit weg, da komme ich nicht hin. Habt ihr von einer Raupe schon was gehört, was eine Raupe ist? Wisst ihr, was das ist? Diese Raupe, die auf dem Kohl da und kriecht, auf dem Bauch kriecht. So, nicht gar 1000 Füßler, aber 10 Füßler und krabbelt und kriecht und so weiter. Diese Raupe, die erlebt ein Wunder, ein Schöpfungswunder. Das ist ein Bild für mich, für die neue Schöpfung. Diese Raupe verpuppt sich zu einem Kokon, da hängt sie irgendwo. Und nach einer Weile ist es ein Schmetterling. Nicht nur Schmetterling im Bauch, jemand hat Schmetterling im Bauch gehabt. Es ist ein Schmetterling, ein richtiger Schmetterling. Und fliegt. Und weißt du, jetzt müsste der Schmetterling müsste verrückt sein und blöd sein und dumm sein und töricht sein und verdreht sein. Ich möchte wieder ein Kokon sein und ich möchte wieder eine Raupe sein. Wie schön war es damals, auf den Bauch zu kriechen. Weißt du, wenn du einmal entdeckt hast, wie schön das Fliegen ist, von Blume zu Blume. Und wie schön ist es, in der Luft zu bewegen. Du wirst keinen Wunsch mehr haben, ein Kokon zu werden. Und weißt du, du wirst eines Tages vielleicht schon zurückschauen und sagen, guck mal, da hing ich einmal, da war so ein Sack und in diesem Sack steck dich mal drin. Und jetzt bin ich aus diesem Sack raus und ich möchte in diesem Sack nie mehr rein. Und dieser Sack, dieser Kokon hängt irgendwo an einem Stück Holz, an irgendeinem Ast. Und dein altes Leben, dein altes Wesen, deine alte Natur, die Raupe und Schmetterling, ist ein und dasselbe Wesen. Die Raupe und der Kokon. Aber am Kreuz hängt mein altes Leben und das Kreuz aus Holz, dieser Kokon, dieses Verpupptsein, diese Taufe hat mich umgehauen und umgeworfen und mich zu einem neuen Menschen gemacht, zum Schmetterling. Das ist die Bedeutung der Taufe, wenn du es richtig begriffen hast. Ein neues Leben aus Gott. Begraben, auferstanden und jetzt fliegst du. Du fliegst. Du willst nicht mehr auf den Bauch kriechen. Hast die Nase voll. Aber Christen tun das manchmal leider, weil sie es noch nicht begriffen haben, wer sie sind. Und haltet euch dafür, dort hängt der alte Mensch, das alte Johannes und so weiter. Die alte Marie oder wie du auch immer heißen magst. Durch Jesus und durch die Taufe haben wir ein neues Sein, ihr Lieben. Durch die Taufe und durch Jesus, durch den Heiligen Geist haben wir ein neues Sein. Sein und Nichtsein ist alles. Ein neues Sein, das ist das Geheimnis der himmlischen Kraft. Das Geheimnis der himmlischen Kraft liegt nicht im Tun, sondern im Sein. Das ist ganz arg wichtig. Wer das begriffen hat, hat das Evangelium begriffen. Das Geheimnis der himmlischen Kraft, der himmlischen Welt, der göttlichen Welt liegt nicht im Tun. Ich muss was tun. Ich werde nachher den Beweis noch antreten. Du musst gar nichts tun. Es liegt im Sein, was du bist. Du bist der Sünde gestorben. Du bist der Sünde gestorben. Nicht du wirst der Sünde sterben. Du bist der Sünde gestorben. Du musst auf den Todestag, wo du der Sünde stirbst, nicht mehr warten. Es ist vorbei. Wenn du getauft worden bist, ist es vorbei. Es ist geschehen. Du wirst für deine Sünde nicht mehr sterben müssen. Da ist Jesus schon für dich gestorben. Halleluja. Du musst nicht dafür sterben. Im Hebräischen heißt es nie, du sollst die Gebote. Weißt du, da hängen sich die Leute drauf und du sollst nicht 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 und so weiter. Im Hebräischen heißt nicht, du sollst, sondern du wirst. Du wirst die Ehe nicht brechen. Du wirst nicht stehlen. Du wirst nicht morden. Nicht du sollst. Das ist ein Geheimnis. Eigentlich steckt in diesen Geboten Gottes, die Gott den Menschen als Gebote gab, schon eine Prophetie von dem neuen Leben aus Gott. Wir Menschen übersetzen, du sollst nicht tun, du sollst das nicht tun, du sollst das nicht tun. Aber von Gott aus ist prophetisch geredet, schon in den 10 Geboten, die Moses gegeben worden ist. Du wirst nicht. Halleluja, ist das nicht herrlich? Du wirst den Sabbat nicht brechen. Du wirst nicht Falschzeugnis reden. Du wirst nicht andere Götter haben neben dem lebendigen Gott. Du wirst nicht. Das ist das Geheimnis. Du wirst nicht. Nicht du sollst mit Jesus wandeln, sondern du wirst mit Jesus wandeln. Dieses du sollst. Du sollst, du musst. Du sollst mit dem Heiligen Geist getauft werden. Steht nicht so in der Bibel, sondern du wirst nicht lange danach oder ihr werdet nicht lange danach mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Du wirst. Und haltet euch dafür. Du wirst. Nicht. Ich werde geheilt. Ich sollte geheilt werden. Sondern du bist, beziehungsweise du wirst geheilt werden. Nicht, wenn ich sage, du sollst, ist nicht biblisch, sondern du wirst geheilt werden. In seine Wunden heißt es richtig übersetzt, und das gilt noch lange, bevor Jesus gestorben ist, bevor das überhaupt passierte. Du siehst also, wie die Bibel denkt. Die Bibel denkt nicht griechisch, sondern hebräisch. Das ist für mich also sehr wichtig. Gott denkt hebräisch und nicht griechisch. In seine Wunden. Irgendwann einmal beim Doktor und so weiter. Nein, in seine Wunden sind wir geheilt. Das wiederholt sich in 1. Petrus nochmals. In seine Wunden sind wir geheilt. Psalm 71, Vers 3 ist eine schöne Stelle, aber ich habe nur so rausgepickt eine Rosine. Ich bin auch Rosinenpicker. Ich mag Rosinen. Rosine rausgepickt. Und da heißt es Psalm 71, sei mir. Nur dieser Satz. Eine Predigt für sich selbst heute Abend, aber da halte ich nicht darüber eine Predigt. Sei mir. Da heißt es, sei mir ein sicherer Hort, von Gott ist die Rede, zu dem ich alle Zeit Zuflucht habe. Sei mir. Da spricht der Dichter, sei mir, Gott. Sei mir. Sei mir. Das Sein ist so wichtig. Die Getauften leben nicht im Zeitplan der Weltzeit, sondern im Zeitplan Gottes. Gott hat ganz andere Zeit. In dem Augenblick, wo du dich taufen lässt, ist, bist du in der Ewigkeit. Weil für Gott gibt es Raum und Zeit nicht. Gott kennt sowas nicht. Die Zeit hat er nur für den Menschen gemacht, das ist nur für uns bedingt so und so weiter. Und jetzt ihr seid, nicht du wirst, sondern ihr seid. Und wenn du jetzt die Bibel liest, Matthäus 5, 14, ihr seid das Salz der Erde. Du musst dir vorstellen, was er mir, dir, uns zutraut. Und was Gott von uns denkt. Ihr seid das Salz der Erde, oder Matthäus 5, 13, ihr seid das Licht der Welt. Galater 3, 26, ihr seid alle Gotteskinder. Ist das nicht großartig? Ihr seid alle Gotteskinder. Sei dir bewusst, wer du wirklich bist. Aschenputtel, vergiss doch den Schmarrn. So viele denken so viel. Nur Hausfrau, nur Mann oder nur Kind oder nur Teenager oder was es auch ist. Im Psalm 32, Vers 9. Das ist für Christen ein Wort. Ganz hartes Wort. Und ich schaue euch niemand an, ich schaue runter. Und da heißt es vom Volk Gottes, seid nicht wie Ross, wie Maultier. Seid nicht wie Ross und Maultier. Steht in einem Atemzug, ist die Rede hier im Psalm 32, Vers 9, seid nicht wie Ross und wie ein Maultier. Habe ich darüber gedacht, als Gott mir dieses Wort so erschlossen hat, habe ich gedacht, oh, was heißt das? Seid nicht wie Ross und Maultier. Ross und Maultier sind zwei verkehrte Haltungen. Ross und Maultier sind zwei verkehrte Haltungen. Das Pferd möchte vorwärts stürmen und das Maultier möchte ganz langsam, gemütlich und gemächlich vorwärts gehen. Und vor sich hintrotten. So sind die Christen. Seid nicht Ross, wie ein Maultier. Also so diese zwei Naturen in sich, entweder oder. Das Pferd ist im Allgemeinen ungeduldig, lebhaft und impulsiv. Das Maultier dagegen störrisch, eigensinnig und faul. So ist das Maultier. Und der Psalmist sagt, sei weder das eine noch das andere. Sei weder das eine noch das andere. Beide müssen einen Zaum bekommen, müssen Zügel angelegt werden. Sowohl beim Maultier als beim Pferd. Beide müssen gezügelt werden. Also ist nichts Gescheites. Stell dich tot. Halt dich für tot. Seid nicht. Tauch unter. Löse dich von dieser alten Natur, von diesem alten Wesen und fang mit einem neuen Ich zu leben. Diesem neuen Ich, deiner neuen Identität. Hab ein neues Ich. Und ich meine nicht das buddhistische, hinduistische, esoterische, spiritistische Ich, was in dieser Szene verbreitet ist. Ich, weißt du, die lehren, du sollst leer werden, dein Ich entleeren, immer mehr entleeren, das ist ihre Philosophie. Da also mache ich nicht mit. Ich möchte auch nicht mein Ich nehmen, sondern wenn ich vom Ich spreche, ich meine das göttliche Ich. Das Ich Gottes, das in dir. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Halleluja. Dieses Ich meine ich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. So viele Menschen sind ichlos. Nicht nur gottlos, sie sind ichlos. Sie leben und leiden unter ihrer Ichlosigkeit. Das sind so viele Menschen in unserer Gesellschaft. Deshalb suchen sie im Buddhismus und woanders, um ihre Ichlosigkeit loszuwerden. Sie können nicht sagen, ich will, ich kann, ich werde, ich bin. Können Sie nicht sagen. Oder Jesus sagt, ihr werdet zu dem Berg sagen, nicht ich werde zu dem Berg sagen, sondern ihr werdet zu dem Berge sagen, Berg, heb dich und versenk dich ins Meer. Jesus hat hier dieses Ich gemacht. Und dieses Ich, geisterfüllte Menschen haben eine andere Sprache. Die sprechen mit einem anderen Ich. Und deshalb nicht nur Zungenrede. Zungenrede ist was Wunderbares für Anbetung und Lobpreis. Aber ich möchte von diesem anderen Ich, von einem anderen Ich sprechen. Petrus, als er dem Lahmen begegnet, er sagt, schau mich an. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesus steh auf und wandle. Das ist ein anderes Ich, das hier spricht, das sich hier manifestiert. Ich gebe dir, ich sage dir, ich gebiete dir, ich befehle dir. Und jetzt komm, sei dir dessen bewusst, wer du bist. Und haltet euch dafür. Jesus hat das Ich seine Jünger gestärkt. Die waren ich schwach, alle miteinander. Ich sende euch wie Schafe unter den Wölfen. Seid klug und ohne falsch. So, das ist die Sendung. Und das brauchen Menschen, bevor sie ihr Ich richtig gebrauchen können. Ohne Jesus gibt es kein vernünftiges Ich-Leben. Kein vernünftiges. Das ist Egoismus. Alles, was ohne Jesus geschieht, ist Egoismus. Und manche Leute denken, ich. Nein, das ist was Verkehrtes. Aber Jesus gab Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und ihr werdet in meinem Namen auf Kranke die Hände legen. Ihr werdet in meinem Namen das tun. Und ihr werdet in meinem Namen das tun und jenes tun und so weiter. Ihr werdet Autorität haben. Und du wirst gebieten. Und was ihr hier löst, ist im Himmel gelöst. Und was ihr hier bindet, ist im Himmel gebunden. Ihr bekommt also ungemeine, starke, gewaltige Kraft. Und er sagte ihnen, ihr werdet Größeres tun, als ich es getan habe. Halleluja. Und das ist Evangelium für mich. Und haltet euch dafür, dass wir das empfangen haben, dass wir durch die Taufe das erlebt haben. Jesus sagte, ich sage es dir. Weißt du, so viele Leute, so viele Christen sind ich schwach, weil sie es nicht begriffen haben. Die können nicht einmal gegen eine Fliege angehen. Sogar eine Fliege bringt sie aus der Fassung. Oder das ist Kaktus. Oder was weiß ich da, wenn sie keinen Parkplatz finden oder wenn sie mit dem falschen Fuß aufstehen, dann bekommen sie aus der Fassung. Und da wollen sie die Welt regieren und an himmlischen Örter da rumschwirren. Wir sollen lernen, unsere Stärke hier zu entdecken, was wir wirklich sind. Wir sind Könige und Priester, wir sind zum Herrschen bestimmt. Wo ist mein Bett? Kaiser Friedrich der Große oder Friedrich der Große, als er da in Gefangenschaft mal geriet. Aber der hat kommandiert, der hat alles einfach befohlen. Und die, selbst seine, die ihn gefangen genommen haben, die haben gespurt. Wo werden meine Leute untergebracht? Und so weiter. Ja, der hat kommandiert. Du musst lernen, werden andere dich kommandieren. Und andere über dich herrschen. Und dich beherrschen. Ich schwach. Elia. Hör mal jetzt den Elia, Prophet Gottes im Alten Testament. Und wenn der das konnte, kannst du zweimal. Warum? Weil heute es einen Heiligen Geist gibt, komplette Bibel gibt und so vieles andere gibt. Und das hat alles der gute Mann nicht gehabt dort in Samaria. Und er sagte, es wird nicht regnen, wenn Gott es will. So Gott es will. Nein, es steht es, bis dass ich es sage. Kannst du es vorstellen? Den Himmel zudrehen, Wasserhahn zudrehen und aufdrehen. Keine Sprengelanlage funktioniert mehr. Bis ich es sage. Und warum? Weil er unter Gott steht. Er hat Autorität gehabt, bis ich es sage. Also, oder gib mir zuerst den Kuchen. Oder mach das und so weiter. Er gibt Befehle, teilt Befehle aus, benimmt sich wie ein König. Obwohl es nur ein ganz armer Prophet in einer Kutte. Hat nichts. Bis ich es sage. Wer Gott gehorcht, dem gehorcht alles im Leben. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Wer Gott gehorcht, dem gehorchen alle Aspekte des Lebens. Wer Gott nicht gehorcht, gehorcht überhaupt nichts im Leben. Klappt nichts im Leben. Funktioniert nichts im Leben. Geht alles schief im Leben. Wer Gott gehorcht, und da fängt es mit der Taufe an. So leid, wie es mir tut. Wer da nicht gehorcht, wer im Kleinen nicht gehorchen kann, der kann im Großen auch nicht gehorchen und darf auch nicht erwarten, dass von Gott aus irgendwas passiert. Deshalb dieses Ich muss zuerst einmal ganz anders behandelt werden. Der von Gott gelöste Mensch wird nichts erreichen, nichts bewirken. Das spürt er auch. Das spürt er auch. Er spürt seinen Mangel, seinen Verlust und sagt, mir sind die Hände gebunden, ich kann es nicht und so weiter. Oder er geht dann in andere Richtung und treibt Selbstvergöttung. Aber der Gott gehorcht, der sein Leben sich Gott ausgeliefert hat, Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und dann sagt er, ich vermag alles. Kannst du es vorstellen? Ich vermag alles. Dein Ich muss mit Gottes Ich gefüllt sein. Mit Gottes Geist gefüllt sein und dann vermagst du alles. Dann bist du eine ganz andere Persönlichkeit. Und dann redest du auch ganz anders. Dann betest du ganz anders. Weißt du, das Gebet, das ist etwas Geheimnisvolles. Und haltet euch dafür, steht es in der Bibel. Wenn wir beten, dann ist eine Zwiesprache nicht irgendwo mit der Decke, sondern mit dem Ich in mir. Gott in mir, Christus in mir, Heiliger Geist in mir. Im Gebet redet der Mensch zu Gott und sagt, du, mein Gott, du wirst dieses Ich in dir mit du ansprechen. Du. Und wir sind Gottes Mitarbeiter. Wenn wir wirklich mit Gott zusammenarbeiten, zusammen kooperieren und wenn wir mit Gott zusammengefügt sind, dann werden wir sagen, ich sage dir. Und so weiter. Christus in uns, Hoffnung auf Herrlichkeit. Im Hebräischen heißt es Anihu. Anihu. Ich bin er, heißt es vom Hebräischen her. Er, das Du, das wir im Gebet aussprechen, das ist der verborgene Gott. Dieser verborgene Gott. Und Jesaja 52 kommt dieses Wort davor. Da heißt es, darum soll an jedem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht, Anehu, ich bin es, ich bin da, ich bin in ihm. Das sind die drei möglichen Übersetzungen. Dann wird das Volk Gottes sprechen. Ich bin es, ich bin da, und Gott ist dieser daseiende Gott. Und heute Abend, die Zeit läuft mir davon, aber ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass du eine ganz neue Ich-Sprache erlernst heute Abend. Haltet euch dafür. Gott in mir, Christus in mir. Und im Gebet, dieser Gott in mir, nicht außerhalb von mir, in mir. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Der König Jesus ist in uns und ich bin mit dem König eins, bin mit Gott verbunden. Und das verstehen wir auch im Neuen Testament, 1. Korinther 1, 31. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt also, freu dich, dass du Gottes Teilhaber bist. Teilhaftig der göttlichen Natur bist, was auch immer ist. Und dann fange an. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich und Gott, wir beide. Es gibt das realistische Ich und das idealistische Ich. So, diese beide Ichs. Das realistische, das bin ich. Mein Gewand, mein Kleid, mein Äußeres, meine Persönlichkeit, mein Charakter, mein Temperament. Und dann das idealistische Ich, der Herr. Und wir beide. So, der füllt, der idealistische, das idealistische Ich füllt mich. Und Christen, die leiden oft unter Depression, wenn das realistische Ich mit dem idealistischen Ich nicht erfüllt ist. Da fehlt etwas. Da will man was haben, aber da fehlt einfach das Äußere. Und deshalb, Jesus gab seinen Jüngern eine ganz neue Identität. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid, arme Leuchter würden wir vielleicht sagen, aber ihr seid das Licht der Welt, auch wenn es noch so klein ist, auch wenn es noch so schwach ist. Er gab ihnen eine ganz neue Identität. Er wollte, dass sie wirklich Teufel austreiben, dass sie Aussätzige reinigen, Blinde sehend machen, Taube hören und so weiter. Er wollte das. Wenn unsere Beziehung zu Gott stimmt, haben wir dieses neue Ich. Ohne Anstrengung und ohne Verkrampfung und ohne irgendwelche religiöse Klimmzüge. Darum haltet euch, dass ihr der Sünde gestorben seid. Was heißt es? Ich muss es bekennen. Bekennen ist provozieren. Bekennen ist proklamieren. Bekennen ist dasselbe sagen. Das ist Bekennen. Dasselbe sagen, was Gott sagt. Was sagt Gott über dich? Was sagt er über mich? Was sagt er über uns? Und haltet euch dafür, ihr seid der Sünde gestorben. Seine Information ist uns wichtig. Nicht, was die Opposition sagt, sondern was Gott uns sagt. Nicht, was der Teufel sagt, sondern was Gott sagt. Das ist so wichtig. Seine Information. Was sagt Gott? 1. Petrus 4, Vers 11. Redet jemand, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Hört mir zu, diese Worte. Wenn jemand sein Maul aufmacht, dann soll er nur Worte Gottes reden. Ja. Epheser 4, wenn ihr es nicht glaubt, kann ich noch eine andere Stelle nehmen, Vers 29. Lass kein faules Gerede aus eurem Munde kommen. Kein Gestank und so weiter, sondern nur solches, die, was Not tut, zur Erbauung dient und das dem Hörer Segen bringt. Auch dir ein Segen bringt. Also lass aus deinem Mund kein faules Geschwätz rauskommen, kein faules Gefasle, keine dumme Phrasen, keine schädigende Phrasen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. An diesem Gebot wird so gesündigt in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation wie nie zuvor. Was da an dummem Zeug zusammengequatscht wird. Ich kann nicht, ich bin nicht, ich schaff's nicht, mir geht's nicht, oder ich bin krank, ich bin das, ich habe Gespenster und bei mir spukt's und was sonst noch, ich bin arm, ich habe Mangel, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, ich weiß nicht, was ich essen soll und so weiter, dieses Ich. Faules Geschwätz ist es. Das heißt es also, wenn du das nicht weißt, mit dir stimmt was, mit deiner Persönlichkeit nicht, sollst du in die Psychiatrie gehen. Und ich mal untersuchen lassen. Ganz klar, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas faul. Faules Geschwätz. Deshalb redet jemand, so seien seine Worte, 1. Petrus 4, 11, wie Aussprüche Gottes. Überlegt einmal, deine Worte sollen wie Gottes Worte sein, wie Aussprüche Gottes. Und ich sage dir eines, unser Bekenntnis regiert uns. Unser Bekenntnis regiert uns. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich auch. Also, wenn du was Richtiges glaubst, und mit deinem Munde wirst du selig gesprochen, mit deinem Munde wirst du verdammt werden. Ganz arg wichtig, was du redest. Für dein Fiasko, für dein Dilemma, für deine Tragödie bist du schuld und sonst niemand. Weder Gott noch Teufel. Du erntest das, was du gesät hast. Deine Worte. Du bekommst das, was du befürchtet hast. Hiob sagt, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Weißt du, der hat gesagt, also meine Kinder könnten Dummheiten machen und so weiter. Bringt ganz fromm. Weißt du, du kannst ganz religiös sein. So, oh, du kannst, oh, ich bringe dem Herrn ein Opfer. Vielleicht machen meine Kinder noch irgendeine Dummheit und die könnten noch rückfällig werden. Die können sich vergehen, die können sich versündigen, die könnten Missbrauch machen oder sonst noch was. Und Drogen nehmen und Ecstasy, nicht Ekstase, Ecstasy und so weiter. Die könnten was falsch machen. Bringt Gott ein Opfer und was macht er? Schädigt seinem ganzen Haus, seiner ganzen Familie, nur mit seinem Unglauben. Es gibt so viele schöne Gebete in der Bibel. Und haltet euch dafür, Halleluja. Fangt an, das zu sagen, was Gott sagt. Das ist Bekenntnis. Das zu proklamieren, was Gott proklamiert. Weißt du, warum David so erfolgreich war? Er hat so schöne Gedichte geschrieben über Gott. Gott Komplimente gemacht. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. Ich fürchte kein Unglück. Ist das nicht groß? Also wenn du Angst hast, wenn du von zu Hause wegfährst, dann musst du nicht beten, lieber Gott, beschütze mich. Bewahre mich, schick einen großen, starken, kräftigen Schutzengel über mich. Wenn du aus dem Haus gehst, solltest du sagen, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Wenn du schon anfängst, Herr, schick mir einen Engel zur Seite, bewahre mich, behüte mich, betest du schon im Zweifel. Und das glaubst du nicht? Denk drüber nach. Ich fürchte kein Unglück. Mir wird nichts mangeln. Überleg einmal, was das heißt, was das bedeutet. Mir wird nichts mangeln. Fürchte kein Unglück. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das heißt, ich werde ewig leben, lang leben, gut leben, gesund leben, wohl leben. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ich Worte. Wenn du mitschreiben willst, kannst du machen. Ich habe das für mich persönlich vor vielen, vielen Jahren irgendwo angefangen, diese Ich-Worte. Ich bin. Und ich habe eines gelernt, wenn das ist das der Name Gottes. In der Bibel heißt es, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, nicht unnötig in Munde führen. Und im Vater unser heißt es, geheiligt werde dein Name. Und der Name Gottes, die erste Offenbarung Gottes, was wir in der Bibel haben, ist, ich bin, der ich bin und der ich sein werde. Das ist der erste Name, wie Gott sich einem Menschen persönlich selbst offenbart hat. Ich bin. Und wenn du sagst, ich bin, Punkt, 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 darf nichts Negatives kommen. Das ist eine Beleidigung Gottes. Eine Diskriminierung Gottes. Eine Kränkung Gottes. Denn Christus in uns, dann du sprichst, ich bin. Und dann sagst du dem anderen, ich bin, der in dir wohnt. Aschenputtel. Ich habe gelernt und ich werde jetzt schnell gehen, das Kind von der Kassette abhören. Diese Ich-Worte. Jesus hat gesagt, du wirst zu dem Berg sprechen. Also du kannst diese Worte gebrauchen, wenn du willst. Ich bin erlöst. Halleluja. Ich bin erlöst, nicht ich werde erlöst, sondern ich bin's. Dank der Gnade Gottes und das schon vor 2000 Jahren. Ich bin befreit. Bete diese Gebete, wiederhole diese Gebete, diese Ich-Bin-Gebete. Jesus wollte nie was anderes sein. Er sagte, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und so weiter. Er wollte nichts anderes sein. Er war immer ich bin. Er hat den Namen Gottes geheiligt. Auch wenn er sehr unscheinbar war und vielleicht manchmal das unfassbar war. Ich bin geheilt. Der Kranke spreche, wir haben ja in der Bibel, der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme spreche, ich bin reich. Diese Ich bin Worte. Mir geht es wohl. Ich bin siegreich. Auch wenn du auf alle vier kriegst. Ich bin siegreich. Ich bin siegreich. Ich gehe vorwärts. Sag einfach diese Worte. Ich gehe vorwärts. Rückwärts, das machen Krebse. Und ich gehöre nicht zu dieser Sorte. Ich bin ein Unternehmer. Ich unternehme etwas. Ich lasse Dinge geschehen. Ich liebe Jesus. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, diese Worte, du kannst wiederholen. Ich bin von Gott gewollt. Auch wenn du missbraucht worden bist, Findelkind bist oder was sonst noch alles bist. Du kannst sagen, ich bin von Gott gewollt. Ob meine Mutter mich wollte oder nicht, spielt mir egal. Ob mein Vater mich wollte oder nicht wollte, ist mir egal. Das interessiert mich gar nicht. Ich bin von Gott gewollt. Ich bin von Gott gewollt. Wenn du so Minderwertigkeitskomplexe hast, ich habe ein Existenzrecht. Ich existiere.
Das sprichst du für Gott. Du nimmst aus diese Fass, das dein Ich mit dem Ich Gottes, du bist unschlagbar. Ich werde die Taten Gottes tun und die Werke Gottes verkündigen. Oder die Worte Gottes verkünden. Ich werde und ich tue es das. Ich habe sein Wort in meinem Herzen, in meinem Geist, in meinen Gedanken. Und du wirst merken, plötzlich kommen Worte an Rand geflogen. Ich habe Gottes Wort. Ich habe Gottes Leben. Ich habe Gottes Geist. Ich trage die Früchte des Geistes. Und plötzlich kriegst du Knospen und Blüten. Und dein Mandelbaum blüht. Ich liebe meine Geschwister. Ich liebe meinen Partner. Ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Gemeinde. Dieses Ich. Vielleicht hasst du es ja, menschlich würdest du hassen, aber vom Göttlichen her, ich liebe, ich vergebe, ich vergebe. Oh, da hast du einen Charakterzug Jesu, ich vergebe allen Menschen, dieses Bekennen, sagen, was Gott sagt, im Einklang mit Gott sein, hören, was Gott sagt, ich höre Gottes Worte. Und fang an und dann wirst du plötzlich hören und plötzlich wird dein Ohr geöffnet werden, ich sehe, was Gott sieht. Und dann fängst du an zu sehen, was Gott sieht. Ich denke, wie Gott, wie Jesus, wie der Heilige Geist, wie die Bibel. Und du wirst anfangen, plötzlich göttlich zu denken. Diese Worte wiederholst es. Ich. Ist nichts mit Egoismus, wenn du dich mit Gott verbindest, wenn du dich mit Gott vereinst. Der Teufel kann nicht so reden. Der kann das nicht. Der kann nur zitieren. Ich glaube, darum rede ich, sagt Paulus. Ich glaube, darum rede ich so. Ich handle dementsprechend, im Einklang mit Gott sein. Der Teufel wird alles versuchen, dass du ja nicht so betest. Das ist ja nicht, das ist Frevel, Gotteslästerung. Ja, religiöse Menschen kriegen Gänsehaut, wenn sie die Botschaft in dieser Art und Weise hören. Unmöglich, was der Pastor mal tut, es sich ausdenkt. Aber Gott hat uns erlaubt. Jesus wollte dieses Dein Ich stärken. Ich bin geheilt. Und wenn ich für Kranke bete, ich sage nicht, Jesus heile dies und so weiter, dann sage ich, weil Christus in mir ist, gebe ich das weiter und sage, ich heile dich. Jesus sagt, heilt Kranke, macht Blinde sehend, Taube hörend, Lahme gehend, macht ihr, nicht ich werde es tun, ihr macht es. Ihr seid ja mein verlängerter Arm. Das kann man doch nicht. Doch, das soll man. Und deshalb ist es so traurig im Christentum, weil die meisten Leute das nicht tun. Wenn du bekennst und sprichst, kommt der Geist Gottes, Gottes Kraft, Gottes Leben, Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht in Bewegung, wenn du anfängst zu sprechen. Psalm 75, Vers 2, die Seele, die dich bekennt. Die Seele, die dich bekennt, ist wie eine Taube, die fliegt. Die Seele, die dich bekennt. Die Seele, die dich bekennt, schwingt sich auf. Deshalb bist du immer im Tal, im Jammertal und klagst und heulst und jammerst. Die Seele, die dich bekennt, die fliegt wie eine Taube, Psalm 75. Fang an zu proklamieren. Im Psalm 75 heißt es weiter, die deinen Namen anrufen, erzählen deine Wunder. Und deshalb waren das die neuen Sprachen Pfingsten. Jeder hörte die großen Taten mit seiner eigenen Sprache. Erzählen die Wunder Gottes. Die Seele, die dich bekennt, fliegt wie eine Taube. Ihr solltet aufschlagen, 3. Mose 25, Vers 10. Schlagt mal auf und guckt es mal nach zu Hause. 3. Mose 25, 10, das ist über das Halljahr, das Jubeljahr, das Jahr der Freiheit. Und hört mal, das haut euch um, wenn ihr das liest. Und wir sind im Neuen Testament, wir haben die Berechtigung dazu, das zu tun, zu proklamieren. Da heißt es, proklamiere Freiheit durch dein ganzes Land. Proklamiere Freiheit durch dein ganzes Land. Das heißt, was ich gesagt habe, ich bin erlöst. Proklamiere die Freiheit durch dein ganzes Land. Gott will, dass du anfängst zu proklamieren. Da heißt, öffne deinen Mund, spreche in der Arbeit, spreche in der Gemeinde, spreche überall, wo du bist, verkünde die Freiheit. Überall, wo du hingehst, in deinem ganzen Land, in alle deine Bereiche, proklamiere. Proklamiere über alle deine Bereiche, deinen Körper. Proklamiere die Herrlichkeit Gottes über deinen Körper. Augen, ich gebiete euch, seid sehend. Füße, ich gebiete euch, seid gehend. Fang schon mal bei dir selber an, bevor du bei anderen anfängst. Und dann wirst du sehen, es funktioniert. Da setzt du etwas frei. In deinem ganzen Land sollst du die Freiheit proklamieren. Alles Göttliche will proklamiert werden. So. Alles Göttliche will proklamiert werden. Proklamieren ist ein Teil der Anbetung. Gestern haben wir gesagt Komplimente. Aber proklamieren ist auch ein Teil der Anbetung. Die Freiheit muss proklamiert werden. Freiheit beginnt, wenn man anfängt zu proklamieren. Halleluja! Und schon bist du frei.
Und schon passiert das Wunder von der Seite Gottes. Von Menschen vergisst es. Ich lebe, doch nicht mehr ich. Haltet euch dafür. Sprüche 18, Vers 21. Leben und Tod stehen in der Macht der Zunge. Leben und Tod. Gesundheit und Krankheit stehen in der Macht der Zunge. Armut und Reichtum stehen in der Macht der Zunge. Sieg und Niederlage stehen in der Macht der Zunge. Da liegt alles in der Zunge. Heilung und Krankheit steht in der Macht der Zunge. Weißt du, ich kann nur vorbeten. Nachbeten musst du selber. Ja, ich bin ein Vorbeter. Bet vor, ich habe euch ein paar Gebete hier gegeben. Und jetzt fang an, nachzubeten. Haltet euch dafür. Und für was hältst du dich? Haltet euch dafür. Halt dich für einen Heiligen. Ja? Wenn du dich für ein Schwein hältst, dann bist du ein Ferkel. Ganz klar, gibt keine Entschuldigung, keine Ausrede und gar nichts. Wenn du dich für ein Ochse hältst, dann bist du ein Büffel. Für was man sich hält, das ist man. Wenn man sich zum Packesel hält, dann ist man ein Packesel. Wenn man sich zu einem Lückenbüßer hält, ist man ein Lückenbüßer. Und dann kriegst du lauter Lücken, siehst du, in deinem Leben. Da sagst du, ich werde gar nicht fertig. Wenn du dich für eine Heuschrecke hältst, bist du eine Heuschrecke. Und das, was du sagst, das bist du. Das waren die Israeliten. Wie sind wir Heuschrecken vorgekommen? So ganz klein. Das waren sie 38 Jahre lang nachher. Bis ihnen reichte mit den Heuschrecken. Bis sie die Nase davon voll hatten. Was du sagst, das bist du. Halt dich für einen Löwen. Wenn schon die für etwas halten willst. Ja, mir reicht die Zeit nicht über Ahab. 1. Könige 20, Ben-Hadad. Eine ganz interessante Passage, die Zeit reißt mir nicht. Aber Ahab, da kommen die Feinde der Assyrer, die wollen ihn einnehmen. Und die fordern, gib dein Gold, dein Silber, deine Frau, deine Kinder, alles her. Und dann gibt er schon der Esel. Und dann, die wollen noch mehr haben, der Ben-Hadad will noch mehr haben. Nicht genug. Und dann betet Ahab, so schlecht wie er war, so gut war er wieder auf der anderen Seite. Betet, Herr, was soll ich tun? Und seine Ältesten haben gesagt, sag nein, Ahab. Und dann hat er gesagt, nein, du kriegst nicht. Und dann hat der Ben-Hadad noch mehr gedroht. Dann hat Ahab einen ganz guten Spruch losgelassen. Wenn du das Fell des Löwen haben willst, musst du zuerst den Löwen erlegen. Und das hat er rübergebracht, hat er gesagt, bist verrückt. Und dann hat er widerstanden und hat Sieg gehabt. Du musst Löwennatur annehmen. Kinder Gottes sind Löwen. Halleluja. Wie werden sie Kaleb und Josua? Wie werden sie wie Brot fressen? Wofür du dich hältst, das wirst du. Das bist du. Das bekommst du. Das erlebst du. Und haltet euch dafür. Mein Lieber, ich halte euch jetzt ein. So viele halten sich für Versager, für Schwächlinge, für Nieten. Für Bettler, sitze dir da und betteln irgendwas an. Du solltest aufhören, deine Bettelhaltung einzunehmen. Bist König und wandle auch so. In Sprüche 28, 1, der Gerechte fühlt sich sicher wie ein Löwe, wenn wir schon den Löwen haben. Der Gerechte fühlt sich sicher wie ein Löwe. Löwe ist ein starkes Tier, greift an die anderen, wartet nicht, bis sie angegriffen wird, verteidigt sein Revier. Verhältst du dich wie ein Löwe dem Teufel gegenüber? Der brüllt zurück. Satan schlägt mich mit Fäusten, schlag zurück. Sei doch nicht so zimperlich. Bekenne das, was Gott sagt. Der Gerechte fühlt sich sicher und stark, und ich könnte jetzt weitermachen, was man noch alles daraus machen kann. Sicher wie ein Löwe. In Weisheit 5, Vers 16 bei den Apokryphen steht es. Da heißt es, die Gerechten werden leben in Ewigkeit und Gott ist ihr Lohn. Die Gerechten werden leben in Ewigkeit und Gott ist ihr Lohn. Bekenne Gott, preise Gott, rühme Gott, fürchte dich nicht. Ich lese eine Bibelstelle, ich gehe schnell rüber, ist so wichtig, diese Bekenntnisse. Bekenntnisse sind Vorausbestimmungen, die lösen etwas aus, die korrigieren den Kurs in deinem Leben. Bekenntnisse sind Korrekturen in deinem geistigen Leben. Da heißt es Jesaja 51, Vers 14 und die folgenden Verse, da heißt es, fürchte dich nicht. Auch wenn du so schwach und hilflos bist wie ein Wurm, den man zertritt. Ich, der Herr, helfe dir. Darauf gebe ich mein Wort. Fürchte dich nicht, du Würmlein, du kleines Vögelchen. Ich bin dein Retter. Ich mache dich zu einem Dreschschlitten mit neuen scharfen Zähnen. Berge und Hügel wirst du dreschen und zu Staub zermalmen mit Wurf.
schaufeln wirst du sie in der Luft schweißen, also so richtig Staub aufwirbeln, Sturm wie Spreu, was davon trägt. Denn du wirst jubeln über das, was ich getan habe, und du wirst mich als den heiligen Gott preisen und so weiter. Und dann geht's weiter. Gott lässt dich nicht in Stich, heißt es weiter. Gott lässt dich nicht in Stich. Wenn du ihn proklamierst, lässt er dich nicht in Stich. Fang an, Positives auszurufen, zu proklamieren. Schäm dich des Evangeliums nicht von Christus. Was ist Evangelium? Die meisten denken Jesus Christus nur. Nein, Evangelium ist gute Nachricht. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist Evangelium. Gute Nachricht, nicht nur Kreuzigung, sondern auch Auferstehung und Erfüllung im Heiligen Geist, die ganze Fülle. Sei stolz auf das Evangelium, auf diese gute Nachricht und fang an, ein übernatürliches Leben zu führen. Weißt du, wie ich das übernatürliche Leben angefangen habe zu führen? Ich habe einfach ein Gebet formuliert. Ich führe ein übernatürliches Leben. Das habe ich dreimal am Tag gebetet. Und irgendwann hat es gefunkt. Ich führe ein übernatürliches Leben. Da fing an, Gott zu mir zu reden. Dann habe ich eine Bürde bekommen, zu beten, zu fasten. Und dann habe ich dies und jenes. Und dann hat mich mehr interessiert, wie macht man das und so weiter. Ich führe ein übernatürliches Leben. So fang an, dieses Ich, dein Ich, deinem Ich den Befehl, den Stoß zu geben. Zu sagen, horch, du musst was tun. Ich setze etwas frei. Sei einer, der was freisetzt in deiner Umgebung. Ich gebe meinem Leben eine positive Ausrichtung. Du gibst es, du machst den Unterschied. Du kannst natürlich auch bremsen und blockieren. Ich löse Prozesse aus, ich bringe Dinge in Gang. Mach das. Ich rufe herbei. Und das hat Gott getan, so oft selber. Warum soll ich das nicht tun dürfen? Er sagt, lerne von mir. Er hat es vorgemacht. Und er sagt, ich rufe Völker herbei. Menschen herbei. Wenn ihr betet, wisst ihr, wie ihr beten sollt? Berliner kommt in die neue Nazareth-Kirche. So solltet ihr beten. Berliner, ich rufe euch. Kommt in die neue Nazareth-Kirche. Bekehrt euch. Nehmt den Herrn an. Glaubt an Jesus Christus. Folgt ihm. Oder du kannst in deine Gemeinde nehmen und dann dort freisetzen, wo du auch immer bist und was du tust. Ich verdränge das Negative. Schmeiß es zum Fenster raus. Oder ich bin glücklich. Probier das einmal, wenn du ein Jammerlappen bist. Fang an zu beten, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich in dem Herrn. Im Namen Jesu, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin stark, ich bin gesegnet, ich bin gesalbt, ich bin eine neue Kreatur. Ich bin. Haltet euch dafür. Ich vermag alles. Wow. Ich vermag alles. Deine Haltung ist ausschlaggebend. Und ich meine zuerst einmal den inneren Halt. Die innere Haltung, die Geisteshaltung. Das ist dein inneres, dein Rückgrat. Damit steht und fällt alles. Deine innere Haltung. Auf deine Haltung kommt es an. Und die ist so wichtig. Was für eine Position du einnimmst, was für eine Haltung einnimmst. Und haltet euch dafür. Lass dich nicht aus der Fassung bringen. Haltung ist auftreten, sich benehmen, sich so verhalten, etwas in Gang setzen, ist ein Ausdruck, wie auch immer. Meistens hat es immer mit Sprache, mit Worten was zu tun, ist ein Stil, ein Verhalten. Und wer die Haltung hat, der repräsentiert etwas, der stellt etwas dar, der ist etwas. Haltung. Die Bibel sagt, erhebet eure Häupter. Schon allein das, wenn Leute so zu tun. Erhebe dein Haupt, die Bibel sagt, erhebe dein Haupt, deine Erlösung naht sich. Das ist noch nicht da, du wirst. Dieses du wirst in der Bibel. Erhebe dein Haupt, freu dich. Und fang an, so zu tun, als ob du schon hättest. Weißt du, wir leben in einem Spannungsfeld, das ist verrückt für uns Christen, dass wir zwischen Sein und Haben und so weiter. Wir sind zwar erlöst, aber noch nicht vollendet. Da fehlt noch was. Da ist noch ein Stück Weg, noch zu marschieren. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und dieses Spannungsfeld musst du irgendwie ausgleichen, eine Brücke darüber bauen. Oder ein Tunnel, oder was es auch immer ist. Irgendwie komm rüber, oder spring rüber. Haltung. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Dass ihr Söhne und Töchter Gottes seid. Dass ihr ein Vorrecht habt, nicht nur bis zum Vorhof des Heiligtums, sondern ihr habt Zutritt zum Thron Gottes. Darf kommen. Und die Bibel sagt, wir sollen mit Freudigkeit zum Altar Gottes kommen, vor sein Angesicht. Mit Frohlocken sollen wir kommen. Also nicht nur Angst vor Gott. Diese Zeit der Furcht ist vorbei. Auch dieser
ganzen religiösen Ängsten, darf ich das? Nein, du darfst es. Gott wartet sogar drauf. Er sehnt sich danach, dich in den Arm zu nehmen, dich zu küssen und dich lieb zu haben. Er sehnt sich danach. Halleluja. Das ist Gottes Plan mit deinem Leben. Und haltet euch dafür. Es ist etwas länger geworden, als ich dachte, aber ich denke, du hast es gepackt. Du hast begriffen. Lass es aufstehen. Und haltet euch dafür. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns heute Abend in deine Wahrheit hineinführst. Und deine Wahrheit macht uns frei. O Herr, dein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Und heute Abend, ich möchte, dass deine Kinder all das verstehen. Dass sie auf Schlangen und Skorpione treten. Dass sie auf dem Triumphwagen Jesu sitzen. Und dass sie mit Jesus mittriumphieren. Da, wo Jesus ist, auch sie sein sollen. Und dass, Herr Jesus, dass du dich danach sehnst, dass deine Kinder dahin kommen, wo du bist. An himmlische Orte. Zum Thron Gottes. Halleluja. Du hast das Ziel erreicht und du ziehst uns nach. Du bist der Erstgeborene von vielen Brüdern. Halleluja. Ich preise dich und ich bete dich jetzt an. Gelobt seist du, Herr Jesus Christus. Halleluja. Danke. Du möchtest heute Abend proklamieren. Du möchtest heute Abend proklamieren. Die Liste, die ich dir gegeben habe, ist sehr kurz und ist könnte sehr langsam. Ich habe eigentlich 6 DIN A4 Seiten. Nur mit solchen Proklamationen für mich persönlich, das ist mein Gebet. So, ich gehe das mal durch, einmal in der Woche gehe ich das durch und jedes Mal bleibe ich dann bei irgendwas hängen, ich komme gar nicht weit. Und dann mache ich das und dann notiere ich mir das und das wiederhole ich immer wieder, wo ich immer bin. Das, was mir fehlt, genau an dem Punkt, was mir fehlt, das proklamiere ich, bis ich über das drüber gehe. Manchmal geht es 3 Tage, ich muss 3 Tage oder manchmal eine ganze Woche. Also bis ich das erreicht habe und dann mache ich wieder weiter und dann wiederhole ich das wieder. So, ich mache das für mich persönlich, das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wo ich einfach gelernt habe, begriffen habe, proklamiere, verkündige, rede und schweige nicht. Je mehr du schweigst, desto weniger kriegst du. Deshalb laut reden, laut proklamieren und deshalb, wir sollen uns nicht schämen an dem Bekenntnis Jesu Christi. Im Namen Jesu, Halleluja, wir wollen proklamieren und wir wollen jetzt, das wird auch auf Band aufgenommen, muss nicht deinen Namen sagen, aber ich proklamiere und dann darfst du kommen und sagen, ich proklamiere und dann sagst du, ich bin in Jesus. Und was du in Jesus bist. Ich möchte heute Abend nicht einen Altarruf machen. Weißt du, das wäre so weich, die Hände auflegen und sagen, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über die Leute. Nein, du sollst selber die Initiative ergreifen, du sollst das Schwert des Geistes in der Hand nehmen und dem Teufel, ja, du bist nicht der Teufel, aber dem Teufel so einen Stich in den Bauch geben und sagen, Schluss damit, Schluss damit. Und weißt du, ich denke heute Abend, wir müssen Schluss machen mit den Attacken des Feindes. Der Teufel versucht uns in die Knie zu zwingen. Bist du Kind Gottes? Bist du Sohn Gottes? Bist du ein Jünger Jesu? Dann mach das und das. Nein, du musst ihm nicht gehorchen. Du gehorchst deinem Herrn, deinem Herzen, dem Heiligen Geist gehorchst du. Lass uns ihn proklamieren. Und ich möchte, dass recht viele heute Abend gute Proklamationen, starke Proklamationen geben und es einfach in den Raum hineinsetzen und sagen, ich proklamiere und dann einfach, was du bist. Ich bin. Ich bin. Was bist du? Was sind wir? Was wollen wir sein? Weißt du, die Bibel redet immer in Zukunft prophetisch, nicht was du jetzt gerade bist. Weißt du, du bist jetzt so ein armer Angsthase wie der Gideon. Der drischt deine Mulde, drischt das dein Getreide. Und der Herr sagt, du streitbarer Held, du sollst dich nicht mit den Augen des Zweifels, des Fleisches, der Menschen sehen, auch nicht mit den Augen des Teufels dich sehen, sondern du sollst dich mit der Brille des Heiligen Geistes dich sehen, wie Gott dich sieht. Wie sieht Gott dich? Halleluja, wie sieht er dich nach der Taufe? Als neuen Menschen, als neue Kreatur. Wie sieht er dich? Und so sollst du dich proklamieren, wie Gott dich sieht. Und die Bitten habt ihr von ihm. Jeder hat heute Abend irgendeine Proklamation. Ich setze es frei. Das Mikrofon ist frei und das Band läuft. Band ab. Halleluja.
Ich proklamiere, ich bin ein Überwinder. Ich proklamiere, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.
Amen.
Ich proklamiere, ich bin eine Wächterin über Menschen.
Amen.
Ich proklamiere, ich bin die Auslöserin für Gottes Wort.
Halleluja.
Ich proklamiere, ich bin ein Gewinner.
Amen.
Ich bin gestorben und ich bin in Jesus.
Amen.
Ich bin eine Königin und eine Priesterin. Ich bin mutig und stark und kühn.
Halleluja.
Ich proklamiere, ich bin ein Königskind, ein Fels in der Brandung und auf Jesus gestützt.
Ich proklamiere, ich bin eine Kämpferin und erreiche alle Ziele mit Gottes Hilfe.
Amen.
Amen.
So war der Herr mir helfe.
Ich widerstehe dem Teufel in jeglichen Angriffen meines Lebens, in jedem Bereich meines Lebens.
Amen.
Noch jemand? Ganz schnell, kommt her. Wir haben noch Platz. Vielleicht kann jemand ans Klavier, so im Hintergrund Klaviermusik, und wir proklamieren und wir bringen das in den Raum und stellen den Raum vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Der Teufel hört mit. Der hört die Bänder nachher auch ab.
Ich proklamiere, ich schaffe meine Unordnung ab und überwinde sie.
Ich proklamiere meine Heilung.
Amen.
Ich proklamiere, ich bin Vorkämpfer und General im Heer Gottes.
Und ich proklamiere, dass meine ganze Familie zu Jesus kommt und schon gerettet.
Ja. Proklamiere, ich bin erlöst von der Knechtschaft des Feindes.
Amen. Noch jemand? Willst du noch was proklamieren?
Ja, ich proklamiere, dass ich ein weißes Kleid anhab, reingewaschen durch das Blut Jesu.
Amen.
Ich bin eine neue Kreatur in Jesus und ich überwinde die Angriffe Satans.
Amen.
Ich bin eine neue Kreatur in Liebe und Licht.
Ich bin ein Rufer, der Dinge in Existenz ruft.
Amen. Ja. Einfach reinrufen. Noch jemand, ganz schnell. Die von da hinten, was seid ihr? Habt ihr Angst vor mir?
Ich proklamiere, ich überwinde meine Vergangenheit und beginne ein neues Leben.
Ja, ich bin das Licht des Lebens. Und in meiner Umgebung will ich Licht sein und bin das Licht. Amen.
Ich proklamiere, dass ich bin der Albtraum für Satan.
Ja, Albtraum für den Teufel.
Ich proklamiere, ich lebe in der Liebe Jesus und meine Familie. Und ich überwinde durch Jesus alles Böse.
Ich bin Licht, Liebe, Freude und ich bringe Licht in die Dunkelheit.
Ja, danke.
Ich proklamiere, du bist der Arzt, du heilst uns und du hast mich geheilt.
Amen. Noch jemand? Lob und Dank. Was haben wir noch zum Singen? Das solltet ihr jetzt weitermachen. Ihr solltet euch eine ganze Gebetsliste aufschreiben. Ich bin, ich kann, ich werde, ich tue, ich bleibe. Ich erreiche, ich schaffe und. Du wirst sehen, du wirst erstaunt sein. Und das machst du 21 Tage lang. Nach 21 Tagen lang kennst du dich selbst nicht mehr wieder. Probiert mal, nehmt mich beim Wort. Testet. Könnt einfach mal testen. Von heute an. Bis Weihnachten haben wir es geschafft. Halleluja. Wir sind wirklich reich, oder nicht? Wir haben so viel in uns. Entdecke alles, was du in dir hast und haltet euch dafür. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Abend und ich stelle alles, was wir gehört haben, deinem Segen, deinem Schutz und lass diese Worte einfach weiter wirken. Löse eine Revolution, Herr, hier unter den Kindern Gottes, die Botschaft gehört haben. Lass sie einfach wirken, Herr, und lass eine ganz lange Gebetsliste entstehen, Lobpreisliste, Proklamationsliste. Herr, Halleluja, wir wollen dir Komplimente machen auf der einen Seite und wir wollen proklamieren. Auf der anderen Seite, Halleluja, und wir wollen deinen Namen erheben, deinen Namen heiligen, den Namen Gottes in uns. Halleluja. Amen. Gott segne euch, Gott schütze euch und Gott sei mit euch. Morgen früh Erntedank, das Thema ist über Danken und auch ganz neue Aspekte über Dankeschön sagen. Gott gegenüber, auch den anderen gegenüber. Gott sei mit euch.